أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 177 بس 182. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Wir sehen am Ende der Aya schon, dass es hier um die Muttaqin geht. Das sollte uns auf besonders aufmerksam machen, denn wir alle wünschen doch, zu den Muttaqin zu gehören, über die Allah subhanahu wa ta'ala schon am Anfang von Surat al-Baqarah sagte, dass dieses Buch ist eine Rechtleitung für die Muttaqin, für die Gottesfürchtigen. Und Allah möge uns zu ihnen gehören lassen. Leis al-Birra. Frömmigkeit ist nicht. Leis al-Birra. An tuwallu wujuhakum qibala al-Mashriqi wal-Maghrib. Frömmigkeit, oder nicht darin besteht die Güte, die Frömmigkeit, Birr, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Das Wort Birr kommt von einer, oder dieselbe Wortwurzel ergibt auch ein anderes Wort, nämlich Bar. Bar heißt Land oder wörtlich auch Wildnis oder Dschungel. Dschungel. Und Birr ist alles Mögliche an Gutem, an Khair. Also alles, was, was fromm, rechtschaffen, eine gute Tat sein kann, das alles kommt in Al-Birr, Frömmigkeit, Güte, Pietät, fällt in diese Bedeutung ein. Und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns also, weil wir sind Gläubige, wir sollten ja sehr motiviert sein, zu erfahren, was ist denn Frömmigkeit, wie können wir Allah subhanahu wa ta'ala gefallen, wie können wir seine Zufriedenheit erlangen, indem wir nämlich fromm, rechtschaffen sind. Und Allah erklärt uns, dass das ist schon mal nicht Frömmigkeit, nämlich an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal-maghrib, dass ihr eure Angesichter, euer Angesicht Richtung Osten oder Westen wendet. Hier ist ab dieser Aya ungefähr ist circa die Hälfte von Surat al-Baqarah. Wir haben bisher, wenn wir nochmal zurückblicken, alle Arten von Menschen durchgenommen. Wenn ihr euch erinnert, die Heuchler, die Ungläubigen, die Gläubigen. Dann wurde uns auch erklärt, was die Aufgabe der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Dann haben wir auch über die Einwände oder Propagandaversuche von den Ahl al-Kitab, besonders von den Juden und Munafiqin gesprochen, die sich darüber beschwerten oder Einwände machten, warum sind die Muslime so und so, warum haben die Muslime sich von Jerusalem ab und zur Kaaba, zur Mekka hingewendet in ihrem Gebet. Ihr erinnert euch am Anfang vom zweiten Juz. Und all das, natürlich benutzten die Juden und die Munafiqin als Anlass, um zu reden, opponieren und Propaganda zu verbreiten. Und wir haben schon besprochen, dass manche schwache Muslime sich davon beeinflussen ließen. Ja, natürlich, in einer Gesellschaft werden nie alle Menschen ganz gleich sein. Es gab einige Muslime, die noch nicht so viel Wissen hatten, vielleicht kurze Zeit im Islam waren oder von nicht in Medina selber wohnten und von draußen nur diese Gerüchte hörten. Und diese ließen sich natürlich von dieser Propaganda hier und da ein wenig beeinflussen. Ja, wie zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, wenn ein stürmischer Wind weht, dann kann ein schwacher Mensch durch diesen stürmischen Wind die Orientierung verlieren, von dem Weg, den er gehen möchte, abgetrieben werden und mit dem Wind ein Stück treiben. Aber ein starker, standhafter Mensch, der hält einfach stand, wartet, bis der Wind sich gelegt hat, wischt einfach den Staub ab und geht weiter. Ja, und wenn wir das übertragen auf diese Propagandasturm, dann es gibt schwache Herzen, die sich von diesem Sturm der Rede und Opposition, diesem Sturm der Propaganda, sich davon mittreiben lassen. Sich auch mitdiskutieren, mitreden. Warum ist es ja stimmt, warum ist das denn so? Und ich verstehe das auch nicht. Und genau in die Falle tappen, die ihnen gestellt wurde. Und da gibt es andere, starke, standhafte, die nicht mit jedem Gerede der Zeit sich mittreiben lassen, sondern einfach das Gerede vorbeigehen lassen und dann weiter zielgerichtet ihre Aufgabe weiter wahrnehmen. Und die Muslime werden also hier beruhigt und auch andererseits die Propagierer oder Propagandatreiber ermahnt. Und auch werden die Muslime, weil sie ja, wir haben jetzt die letzten paar Ayat und das vorletzte Mal auch, glaube ich, gesprochen, dass die Muslime ja mehrmals dazu aufgefordert wurden, ihr im Gebet sich Richtung Kaaba zu wenden. Ja, wo immer ihr seid, richtet euer Angesicht gegen die heilige Moschee und von wo immer ihr rausgeht, richtet euer Angesicht gegen die heilige Moschee etc. etc. 3-4 Mal wurde dieser Befehl immer wieder auf andere Art und Weise gegeben. Und jetzt wird gesagt, dass okay, wendet euch Richtung Kaaba, aber das ist auch nicht die ganze Frömmigkeit. Denkt nicht, dass wenn ihr das macht, dass ihr dann schon auf der sicheren Seite seid oder dass ihr dann alles, was es an Frömmigkeit gibt, alles, was man so tun kann, dass ihr das schon erledigt hättet. Sondern, nein, Frömmigkeit ist nicht, dass man sein Angesicht Richtung Ost, West, also irgendeine Richtung einfach annimmt, sondern Frömmigkeit ist. Und das werden wir gleich durchnehmen. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt im Detail, was denn bei Allah subhanahu wa ta'ala nach seinen Kriterien überhaupt Frömmigkeit, gut und rechtschaffen sein, was das bei ihm überhaupt bedeutet. Und wir werden sehen, dass also anhand dieser Ayah, dass Allah subhanahu wa ta'ala Frömmigkeit nicht nur eine Sache nennt. Das ist Frömmigkeit. Punkt. Nein, sondern wir werden sehen, ihr habt doch selbst gemerkt, wie lang die Ayah ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier einige Dinge und sehr verschiedene Dinge, also noch nicht mal Dinge, die nur ein Thema betreffen würden, sondern Allah subhanahu wa ta'ala nennt sehr verschiedene Dinge, sehr weit gefächert. Und das alles ist für Allah Teil von dieser großen Frömmigkeit von einem rechtschaffenen Menschen. Das sehen wir auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn er über eine gute Tat gefragt wurde, oder ja Rasulullah, was ist die beste Tat? Dann wundert man sich manchmal, dass wenn man verschiedene Hadithe liest, dann jedes Mal zählt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eine andere Tat als die beste auf. Oder er zählt verschiedene Taten als alles gute Taten auf. Ja, einmal sagt er das Gebet zu seiner Zeit, dann anderer Mal die Frömmigkeit gegen die Eltern, dann ein anderer Mal in einem anderen Hadith, dass man andere Leute Speisen gibt, also was ihnen was zu essen gibt, etc. etc. Denn je nach verschiedenen Menschen, je nach wer ihn gefragt hat und je nach Situation und Zeit, nannte er halt eine andere Tat als gute Tat, weil all das Teil von der Frömmigkeit ist. Und das lehrt uns also, dass man soll aufgrund dessen, dass man eine gewisse Sache tut, nicht stolz werden. Allah subhanahu wa ta'ala lässt hier kein Takabbur aufkommen, kein Stolz aufkommen in die Gläubigen, in seine Diener, dass sie sagen, Frömmigkeit ist nur, was ich tue. Nein, sondern Allah subhanahu wa ta'ala erklärt hier vielmehr, nein, so sollt ihr nicht reden, Frömmigkeit ist nur das, was ich tue, sondern Frömmigkeit ist das und das und das und somit eine Sache, die man nicht nur alleine für sich beanspruchen kann. Zum Hintergrund dieser Ayah, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Frömmigkeit ist nicht, dass ihr eure Angesichter Richtung Osten oder Westen wendet. Und wir haben gesagt, dass die Juden bei dem Befehl von Allah, dass die Muslime sich jetzt Richtung Kaaba wenden sollten in ihrem Gebet. Bei diesem Befehl machten die Juden, die in Medina lebten, viele Einwände und nutzten diese Änderung des Befehls von Allah als eine Attacke gegen den Islam. Was ist das denn für eine Religion? Ständig ändert sich die Befehle etc. etc. Und andererseits auch beanspruchten sie für sich selber, dass sie, weil sie ja Richtung Jerusalem beteten, und zwar Richtung Jerusalem, Richtung Jerusalem, warum? Weil dort Beit al-Maqdis, zu einer Zeit mal der heilige Tempel stand. Und von diesem heiligen Tempel beteten sie die westliche Seite an. Dagegen beteten die Christen die östliche Seite von Beit al-Maqdis an. Oder in diese Richtung beteten sie. Und jeder beanspruchte für sich, die einen beteten östliche Seite an, die anderen westliche Seite, und jeder beanspruchte für sich die Vollkommenheit, was diese Tat anging. Ja, also ist ein Gedanke von Jazairi. Jeder beanspruchte für sich Vollkommenheit, was diese Tat anging, und beide hielten sich auf der vollkommenen Wahrheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns hier also, dass nein, seid nicht so wie die, die aufgrund ihrer Richtung, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu dieser bestimmten Art und Weise von Gottesanbetung, sich auf hundertprozentige Hack halten und alles andere verneinen und verleugnen. Es geht nicht, selbst wenn die Muslime Richtung Kaaba beten sollen, dann wird uns auch an einer anderen Stelle im Koran erklärt, dass es dabei aber nicht um die Kaaba selbst geht, so, oder Hauptsache um die Richtung geht, sondern, wie Allah SWT sagt im Koran, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, so sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen. Um den Herrn geht es, um den. Und wenn er sagt, wenn er befiehlt, dass man sich wieder davon wegwendet, dann wäre das auch kein Problem für uns, denn Hauptsache, der Befehl von Allah wird ernst genommen und befolgt. Und Jaza'iri sagt auch, das ist eine Warnung für Muslime, die auch nur denken, dass solange sie das Gebet verrichten, Richtung Kaaba, dann müssen sie um die anderen Befehle oder um die anderen Pflichten im Islam nicht weiter kümmern. Und das wird hier auch gewarnt, dass nein, Frömmigkeit ist nicht nur, dass ihr euch in die und die Richtung wendet und euer Gebet verrichtet, sondern auch die anderen Dinge, die Allah als Pflicht oder als empfohlen oder als beliebt bei ihm gelten, dass ihr auch diese Dinge wahrnehmt und nicht etwas rauspickt als Frömmigkeit und das dann beansprucht, dass ich habe jetzt alles erledigt, um die anderen Dinge muss ich mich nicht weiter kümmern. Wir sollen also als Gläubige nicht eine Sache aus der Religion nehmen und selbst zur Priorität machen. Und selbst so wichtig nehmen und selbst so zum Kriterium für alles andere machen, so dass alle anderen Dinge, wie sagt man, grau werden, in den Hintergrund gehen. Wie zum Beispiel manche Leute, wie zum Beispiel jetzt im Gebet gibt es eine bestimmte Tat, die man macht, die wird genannt Rafa'i Yadein, das Heben der Hände, wenn man zum Ruku runtergeht. Und ihr wisst sicherlich, dass einige Menschen das Gebet so gelernt haben, dass sie das halt nicht tun. Und das jetzt, darüber finden wir im Koran nicht jetzt so viele Ayat und auch in der Sunna wird das mal hier und da erwähnt, aber auch nicht durchgehend, dass der Prophet ﷺ nur davon geredet hätte, dass man die Hände heben soll. Und das jetzt aber selber rauszupicken und das als wichtigstes Kriterium zu machen und darüber zu diskutieren und jeden, der das nicht macht, mit komischen Blicken anzugucken und sich darüber zu definieren, ich gehöre zu denen, die die Hände heben und alle anderen sind dann falsch, oder umgekehrt, ich gehöre zu denen, die die Hände nicht heben und alle anderen sind falsch. Diese Einstellung ist eine Sache, die Allah uns, von der Allah uns hier warnt, dass nein, definiert nicht Frömmigkeit mit eigener Definition, sondern Allah definiert für euch, was Frömmigkeit ist. Und Allah, werden wir hier sehen, bei ihm ist nicht nur eine kleine Sache, so eine, wie sagt man, eine Nebensache Frömmigkeit, sondern, wie gesagt, das ist eine breite Basis für jeden Gläubigen, die er einhalten muss, um überhaupt das Maß an Frömmigkeit zu erhalten, das bei Allah überhaupt als gültig gilt. ولكن البر, sondern vielmehr ist doch Frömmigkeit, من آمن بالله, als erstes, und das ist die Basis, da geht es überhaupt erst los, wer an Allah glaubt, der Glaube an Allah, Allah am meisten zu lieben, auf ihn am meisten zu vertrauen, zu wissen, dass man zu ihm zurückkehrt. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, und diejenigen, die gläubig sind, sind am stärksten in der Liebe zu Allah. Ihm ergeben sein. Nicht nur an ihn glauben, sondern auch ihm ergeben sein, in Gehorsam, in Aufrichtigkeit. Und zufrieden sein damit. All das gehört dazu. Ja, wird vom Propheten ﷺ ein Hadith überliefert, bei Ibn Majah, das besagt, der Mu'min ist wie ein Kamel. Wohin er gezogen wird, geht er. Subhanallah. Also wo Allah uns sagt, geh dorthin, verrichte das, tu diese Befehl ausführen, mach diese Sache, und wir gehen diesem Befehl einfach hinterher, weil wir nämlich, von was werden wir geleitet, von was werden wir gezogen? Von diesem Iman an Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir wissen, er ist allmächtig, allwissend, allvergebend, allbarmherzig, und alles, was wir bekommen, ist in Wahrheit nur von ihm. Also Iman an Allah, wal-yawm al-akhir, und Iman am jüngsten, also am letzten Tag. Also am Tag der Auferstehung. Also wissen, glauben, dass es diesen letzten Tag geben wird. Dass es an diesem Tag zur Rechenschaft, jeder muss verantwortlich sein für seine Taten. Er wird zur Rechenschaft gezogen. Hisab wird genommen. Es wird eine Belohnung oder auch eine Bestrafung geben. Also nicht nur Iman, sondern auch Sorge um Akhira. Ja, wie wird das an diesem Tag sein? Denn diese Sorge ist es ja, die uns motiviert, überhaupt etwas Gutes zu tun. Ansonsten, schwerfällig und nach unten geneigt, wie der Mensch ist, würde jeder Mensch den einfacheren Weg wählen und sich von seinen Trieben leiten lassen. Ja, schlafen so viel er will, essen so viel er will, ansonsten seine Trieben folgen so viel er will und überhaupt nicht im geringsten dem Wort von Allah eine Bedeutung beimessen. wenn nicht diese große Sorge über das Jenseits den letzten Tag ihn motivieren würde. Und Iman auch an die Engel. Ja, Iman an Engel ist auch deswegen so wichtig, natürlich weil Allah uns das gesagt hat, dass wir an sie glauben sollen, dann auch, weil sie Teil des Verborgenen sind. Ja, dass man auch zugibt, nee, ich kann nicht nur das glauben, was meine begrenzten Sinne erkennen. Ja, was erkennen wir schon? Ein Hund kann besser hören als ein Mensch. Eine Katze sieht bei Nacht besser als ein Mensch. Also was sind unsere Sinne schon für ein Kriterium, ob etwas wahr ist oder nicht wahr? Nein, wir wissen, es gibt Dinge, die Allah uns informiert, dass es sie gibt. Und wir können sie selber nicht erkennen, weil sie Teil des Verborgenen sind. Und an die Engel auch deswegen so wichtig zu glauben, weil sie ja die Vermittler sind zwischen Allah und den Menschen. Sie bringen ja die Botschaft, an der wir glauben sollen. Der Koran wurde von Jibril a.s. auf Muhammad s.a.w. Dargebracht. Und wenn wir jetzt an Jibril gar nicht glauben, dann wo ist dann der Glaube an den Koran? Dann fällt ja diese ganze Sache in sich zusammen, weil wir nämlich eine Sache, einen wichtigen Mittler daraus verleugnen. Allah bewahre uns. Und wir glauben an die Engel, nämlich auch, dass sie aus Licht erschaffen sind, wie es in einem Hadith von Muslim gesagt wird, dass خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ. Die Engel wurden aus Licht erschaffen. Es ist eine Schöpfung, die Allah aus Licht erschaffen hat. So wie der Mensch aus Erde erschaffen wurde und die Dschinn aus Feuer, so wurden die Engel aus Licht erschaffen. Ja, und wie? Und das verstehe ich aber nicht. Ja, und unser Verstand ist aber auch, Alhamdulillah, kein Kriterium, ob es etwas nun gibt oder nicht gibt. Ja, wenn morgen uns die Wissenschaft beweist, dass, ja, Licht ist eine Materie und die kann also körperliche Dinge darstellen, dann werden wir sofort alle unseren Kopf senken und sagen, ja, die Wissenschaft hat gesagt, deswegen müssen wir das jetzt akzeptieren. Aber Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns das hier im Koran und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Wahrhaftige und Vertrauenswürdige, hat uns darüber informiert und wir stellen das dann in Frage. Die Engel essen und trinken auch nicht, also es ist eine andere Schöpfung als die des Menschen. Und sie sind nur beschäftigt im Dienst an Allah. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Sie tun, was ihnen geboten wird. Also es ist eine Schöpfung, die keinen Ungehorsam kennt. Ja, ihr erinnert euch, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, als in der Geschichte von Adam a.s. وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Und Birr ist auch, dass man Iman hat an die Bücher. Nämlich die Bücher, die von Allah zu jeder Zeit oder zu irgendeiner Zeit je herabgesandt wurden, offenbart wurden. Das heißt nicht nur Koran, also auch an die früheren Bücher zu glauben. Zu wissen, dass es vor dem Koran auch andere Bücher von Allah gab. Dass Allah immer wieder Offenbarungen zu den Menschen sandte, um sie auf den richtigen Weg zu leiten. Und Iman an alle Propheten. Ja, nicht hier und da einen aussuchen und da einen verleugnen, wie die Juden und Christen es tun. Sondern als Muslim respektiert und glaubt man und liebt man alle Propheten und erkennt an, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte aller Propheten ist, dem jetzt bis zum Tag der Auferstehung gefolgt wird. Und Sie sehen also hier, dass bis hier ist zum ersten Mal im Koran eine, also in von Anfang Surat al-Baqarah bis hier, zum ersten Mal eine detaillierte Iman-Beschreibung gegeben worden. Also alle Punkte des Imans werden hier genannt, außer der Glaube an das Schicksal. Und wir sehen also, dass das ist also diese Basis. Wenn es die nicht gibt, dann gibt es auch keine guten Taten. Also das ist dieses Korn, das erst in unsere Herzen gelegt werden muss, aus denen dann wie ein Baum oder wie eine Pflanze all die guten Taten, die jetzt gleich auch genannt werden zum Beispiel, überhaupt erst erwachsen können. Also das, dieser Iman, diese Basis muss es erst überhaupt geben. Sie muss korrekt sein und frei von Verunreinigungen, frei von falschen Auffassungen, also rein und aufrichtig im Herzen liegen. Und dann können erst die guten Taten überhaupt angenommen werden oder überhaupt entstehen, wenn diese Basis von Iman, diese Punkte, die hier erklärt wurden, plus noch der Iman an das Schicksal, wenn das überhaupt im Herzen Wurzeln fängt. Und jetzt kommen die Taten. Was ist noch Frömmigkeit? Frömmigkeit ist erstmal das alles, dass man das überhaupt alles verinnerlicht hat, dass man das im Herzen trägt, mit dieser Einstellung durchs Leben geht. Ja, das ist eine Einstellung hier, dass man an Allah glaubt, an den letzten Tag glaubt, das ist alles eine Einstellung. Also ist natürlich Iman, ein Glaube, der aber deine Einstellung prägen muss. Ja, so gehst du durchs Leben. Du weißt, das ist vielleicht heute ein Tag und das ist der letzte Tag, also dieser Tag wird nie wieder kommen. Diese Zeit, die dir heute gegeben wurde, wird nie wieder zurückkommen. Und über diesen Tag wirst du an einem bestimmten Tag, nämlich am letzten, am Tag der Auferstehung, von Allah befragt werden. Und es gibt Engel überall. Zwei sind von denen schon mal mit uns, ständig, und schreiben alle unsere Taten auf. Und es gibt eine Botschaft, die Allah uns herabgesandt hat. Es gibt einen Propheten, ein Vorbild für mich, dem ich nachahmen muss. Ja, mit all diesen Gedanken geht ein Mu'min durchs Leben, und es muss, und ansonsten ist es kein wahrer Glaube, all diese Gedanken und Glaubensauffassungen müssen sein Leben, seine Taten formen. Wenn die Taten nicht davon beeinflusst werden, von den Dingen, die wir hier gerade aufgezählt haben, wenn das nur reiner Herzensglaube bleibt, dann ist es kein richtiger Herzensglaube. Dann ist auch das Herz nicht wirklich davon besetzt, von diesem Glauben, denn es muss ansonsten auch die Taten beeinflussen. Und was sind das dann für Taten? Zum Beispiel, وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. Und er gibt oder spendet sein Besitz. عَلَى حُبِّهِ. عَلَى heißt wörtlich auf. حُبِّهِ seiner Liebe. Und عَلَى حُبِّهِ kann man zweifach lesen. Entweder wegen der Liebe zu Allah, also عَلَى حُبِّهِ wegen seiner Liebe, also wegen der Liebe zu Allah, oder trotz der Liebe, also Allah kann auch übersetzt werden, trotz oder trotzdem, trotz der Liebe zu wem? Trotz der Liebe zum Besitz. Also er gibt von seinem Besitz aus, er spendet, er denkt nicht nur an sich dabei, er hält es nicht nur für sich zurück, weil ich habe das ja verdient, warum soll ich das anderen geben? Nein, er ist sich bewusst, alles was ich habe und auch die Fähigkeit mir Geld zu verdienen, ist eigentlich von Allah, deswegen werde ich auch mit meinem Besitz an andere denken. Und er gibt also von seinem Besitz ab, wegen der Liebe zu Allah. Weil er nämlich Allah liebt. Weil er seine Zufriedenheit haben möchte. Er möchte nicht sich selbst zufrieden machen oder seine Schätze immer weiter mehren, bis dass er so viel hat, dass er es gar nicht mehr zählen kann. Nein, er hat Allah, Allahs Liebe ist so stark in ihm, dass er sogar bereit ist, von seinem Besitz etwas abzugeben. Oder, wie gesagt, trotz der Liebe des Besitzes, also trotz der Liebe zum Besitz, die jeder Mensch hat eine gewisse Liebe zum Besitz. Ja, das ist auch gewisse Art und Weise notwendig, denn wenn wir keinen Besitz haben, gewisses Maß an Besitz, können wir auch nicht überleben. Ja, also zum Beispiel jeder Mensch liebt Essen. Warum? Weil es notwendig ist. Ohne Essen können wir nicht überleben. Jeder Mensch liebt ein Dach über den Kopf zu haben. Ja, das ist das Mindestmaß. Also trotz dieser Liebe gibt er ab. Warum? Weil diese Liebe nicht so stark ist, dass sie die Liebe zu Allah überdecken würde. Und so ist das okay. So ist das okay. Zum Beispiel, wir sollen uns selbst oder unsere Gesundheit lieben. Aber nicht so sehr, dass wir Allahs Liebe darunter stellen. Allah bewahre. In Bukhari und Muslim gibt es ein Hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ. Die beste, vorzüglichste Sadaqa ist, dass du Sadaqa gibst, während du gesund und hoffend bist. Also hoffend im Sinne, تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَ الْفَقَرِ. Nämlich, du erhoffst dir noch den Reichtum und du fürchtest die Armut. Also mit anderen Worten, du brauchst das Geld. Also wenn du weißt, wenn du es behältst, dann hast du die Hoffnung auf Reichtum. Und wenn du es gibst, dann hast du schon Angst vor Armut. Aber trotzdem gibst du Sadaqa. Und Allah, Rasulullah s.a.w. sagte, das ist die beste Sadaqa. Also das schon ein bisschen brauchen, schon ein bisschen fühlen, dass man da gerade was gibt, das schon merken, aber trotzdem geben und diese Liebe zum Besitz nicht stärker werden lassen als die Liebe zu Allah. Und jetzt werden verschiedene Möglichkeiten aufgezählt, wo man denn überall mal Besitz spenden kann. Zawil Qurba, und das ist, was als erstes genannt wird, den Verwandten. Die Menschen, die mit dir verwandt sind. Deine Familie, Eltern, Geschwister, Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen, Kinder sowieso. Also die Leute, die mit dir verwandt sind, die haben das erste Recht, dass du mit ihnen Frömmigkeit und Güte übst. Ja, da gibt es viele andere Ayat auch dazu und natürlich auch viele Hadithe, so wie Rasulullah s.a.w. sagt in einem Hadith von Ahmed, dass Sadaqa, welche du den Armen gibst, welche man den Armen gibt, ist Sadaqa. Während die Sadaqa, die man den Verwandten gibt, beides ist. Sadaqa und Silla. Silla heißt die Verwandtschaft pflegen. Denn sie sind diejenigen, die es am meisten verdienen, dass du zu ihnen also gütig bist und Sadaqa gibst. Denn sie sind es, die es am meisten verdienen, dass du zu ihnen gütig bist und auch Sadaka gibst. Der Sadaka ist ja eine Art von gütig sein, von fromm sein für jemanden. Also, und damit hat man dann auch quasi zweifach Ajr bekommen von Allah, nämlich erstmal, dass man Verwandtschaftsbande pflegt und dann auch noch Sadaka gegeben hat, also von seinem Besitz etwas abgegeben hat und das an einen Verwandten. Also ist die beste Art und Weise, vielleicht dann seinen Besitz auch zu investieren, abzugeben, dass man einem Verwandten etwas abgibt. Dann wird vom Propheten sallallahu alaihi wasallam auch überliefert, in einem Hadith sagt er, ein Dinar ist der, den du auf Allahs Weg gibst. Einer, den du einem Miskin gibst, also einem Bedürftigen gibst. Und einer, den du deinem Verwandten gibst. Und die meiste Ajr, meiste Belohnung kriegst du für den, den du deinem Verwandten gabst. Subhanallah. Also ein ähnliches Hadith, wie wir auch gerade gelesen haben. Den Verwandten, wal-Yatama, und den Waisen. Also, Subhanallah, wir sehen hier also erstmal von seinem Besitz abgeben, ist schon Frömmigkeit. Und dann werden hier in dieser Tat noch Untertaten, also noch Unterkategorien genannt, dass wem man alles geben kann. Und auch da gibt es wieder Abstufungen. Zum Beispiel jetzt den Verwandten und dann als nächstes Allah nennt hier den Waisen. Und Yatim nennt man im Arabischen ein kleines Kind, also vor der Pubertät, dessen Vater gestorben ist. Okay? Also auch der kann ruhig eine Mutter haben, aber der hat keinen Vater, keinen Versorger mehr. Und der ist noch vor der Pubertät, weil ab der Pubertät ist er nicht mehr wird er nicht mehr Yatim genannt, nicht mehr Waise genannt, weil er dann halt schon fast erwachsen ist oder wie Erwachsener betrachtet wird. Und ein Yatim, der sollte auch deine Fürsorge, also wenn du dein Geld geben willst, dann solltest du auch auf diese Menschen achten, die nämlich keinen mehr haben, der auf ihre Bedürfnisse, auf ihre Versorgung richtig achten kann. Weil jemand, der seinen Vater verliert, dann wer ist schon bereit, ein kleines Kind, das keinen Versorger mehr hat, genauso zu behandeln, wie man sein eigenes Kind behandeln würde. Und deswegen, Allah legt ihr Recht uns hier besonders ans Herz, das denkt auch an diese Kinder, die selbst keinen Versorger mehr haben, selber noch so klein sind, dass sie für ihre Rechte nicht selber einstehen können und deswegen nicht laut für ihre Rechte plädieren können. Deswegen geht selber auf sie zu und wenn ihr was abgebt, dann denkt auch an diese Menschen, die nicht selber für ihr Recht eintreten können. Und jetzt, wenn wir kombinieren, wenn ihr jetzt in der Verwandtschaft einen Waisen habt, dann ist natürlich doppelt und dreifach Ajr. Weil Verwandtschaft, Sadaka geben und auch noch ein Yatim, ein Waise. Ja, und so, ein Mu'min soll, klug sein, was seine guten Taten angeht. Ja, wir sollen versuchen, mit einer Tat so viel Ajr wie möglich bei Allah zu erwerben. Und nicht einfach, ja, Hauptsache ich mache eine gute Tat, was soll's. Nein, wenn es wirklich daran liegt, dass wir auch wirklich belohnt werden dafür bei Allah. Und so je mehr, desto besser, weil uns ist bewusst, dass wir Belohnung brauchen. Wir sind Bedürftige gegenüber Allah. Wir sind, entumul fuqara'u ila Allah. Ihr seid wie Bettler vor Allah, wie Bittende vor Allah. Und wir sind uns völlig bewusst, dass wir mit jeder Tat so viel wie möglich Gewinn für uns herausschlagen müssen. Den Waisen, wal Masakin, und auch den Miskin, den Armen oder Bedürftigen. Ein Miskin ist jemand, das ist nicht wie ein Fakir. Ein Fakir ist eine Stufe unter ihm. Ein Miskin ist jemand, der hat schon etwas, aber er hat nicht genug. Wie zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert, in Surat al-Kahf werden diese Leute, die dieses Schiff besaßen, werden auch als Miskin-Leute beschrieben. Da kann man ja fragen, mein Gott, die haben ja immerhin ein Schiff. Ist ja nicht gerade auch billig, ein Schiff zu haben. Warum sind das denn Miskin? Ja, und dann Miskin werden sie deswegen genannt. Die haben zwar Besitz, die haben ein Schiff, aber es reicht nicht, um ihre Bedürfnisse wirklich zu stillen. Ja, die haben zwar ein bisschen, aber nicht genug. Und deswegen soll man auch an diese Menschen denken, wenn man etwas von seinem Besitz abgibt. Rasulullah s.a.w. erklärt das in Sahih Muslim, dass Miskin ist nicht der, der herumgeht und dessen Bedürfnis mit ein oder zwei Datteln oder ein oder zwei Bissen erfüllt wird. Nein, vielmehr ist Miskin der, der nicht genug hat, genügend für ihn hat und dem die Menschen keine Aufmerksamkeit schenken und deswegen ihm nicht ihre Sadaka geben. Ja, weil man denkt so, ja, der hat schon bestimmt genug, der hat ja ein Haus, ein Dach über dem Kopf, der wird schon nicht so viel brauchen. Da werden wir in einer anderen Stelle im Koran auch genau über die Miskin lesen, dass sie nicht solche sind, die Menschen aufdringlich anbetteln. Ja, die fragen nicht und deswegen denkt man, ja, die fragen nicht, dann brauchen die halt auch nicht so viel. Aber man soll selber suchen, dass man ein Mensch, der Menschenkenntnis hat, der erkennt schon das. Ah, bei denen sieht das so aus, dass sie nicht genug haben. Und dann soll man auch an diese Menschen denken, wenn man von seinem Besitz etwas abgibt. Allah legt uns dieses diese Menschen hier ans Herz. Wubin ist Sabil, und an wen soll man noch denken? Wem kann man noch Sadaqa geben? Was ist noch Frömmigkeit? Den Reisenden. Ibn al-Sabil heißt wörtlich Sohn des Weges und damit ist im Arabischen der Reisende gemeint. Also jemand, der von seinem Heim, von seiner Heimstadt weit entfernt ist. Und da kann es auch ruhig sein, dass er zum Beispiel zu Hause reich ist. Also wenn er zu Hause bei sich weilt, dann ist es ein wohlhabender Mensch. Egal ob reich oder arm zu Hause, sobald er Reisender ist, verdient er, dass man auch ihn von seiner Sadaqa abgibt. Jetzt zum Beispiel, und besonders zum Beispiel, wenn jemand, der auf Reisen ist und verliert sein ganzes Geld. Ja, oder wurde ausgeraubt oder irgendwelche Probleme auftauchen, dann hat er recht, dass die Muslime von ihrer Sadaqa ihm oder seine Probleme unterstützen. Ja, und vor langer Zeit gab es in islamischen Ländern, pflegte es umsonst Herbergen zu geben, wo die Leute ihre Spenden abgaben, damit die Reisenden sich dort aufhalten konnten. Ja, also wie Hotels, aber die waren halt umsonst für die Reisenden und bestanden aus Almosen, also aus Sadaqa-Besitz. Subhanallah. Ja, also so eine Kultur will der Islam erschaffen, eine Kultur von Nächstenliebe und Denken auch an die Probleme der anderen und nicht immer nur beschäftigt sein mit den eigenen Problemen und kein Herz für die anderen zu haben. Und dann sagt Allah allgemein, وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ, und Sadaqa zu geben auch an die Bittenden. Sa'ilina, die Fragenden, die Bittenden, mit anderen Worten die Bettler. Ja, und dann soll man nicht sagen so, nee, ich muss erstmal rausfinden, warum der jetzt genauso wenig Geld hat, und das Durchforschen dieser Menschen ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, sondern, oder schon gar nicht, wenn wir nicht etwas geben wollen, dann sie ausschimpfen oder mit harten Worten ihnen begegnen. Das werden wir inshallah noch genau am Ende von Surat al-Baqarah besprechen. Also entweder man kann ihnen etwas geben, oder wenn man schon nicht etwas geben kann, ihnen wenigstens ein gutes Wort zu schenken. Ja, und nicht sagen, nee, guck mal, wie aufdringlich die sind und die bitten und betteln ja, das ist doch überhaupt nicht islamisch und keine Ahnung. Nein, es ist vielleicht nicht das Beste zu betteln, aber manche Leute haben halt keine andere Möglichkeit und Allah gewährt es ihnen hier und sagt, gebt ihnen, wenn ihr könnt, dann gebt ihnen und macht es nicht zu eurer Aufgabe, ihre Lebensgeschichte erstmal zu durchleuchten. Und wörtlich steht hier in den Nacken. Riqab heißt die Nacken, also Hals. Und damit ist die Halsbefreiung gemeint, also Nackenbefreiung, mit anderen Worten, also Sadaqa zu geben. Warum? Um Sklaven damit zu befreien. Also Sklaven zu befreien ist im Islam eine sehr gute Tat. Und wir wissen, vor nicht so allzu langer Zeit gab es noch in so einem großen Teil der Welt noch Sklaverei. Und diese Menschen aus ihrem Joch oder aus ihrer Unfreiheit zu befreien, ihnen zu helfen, zur Freiheit zu gelangen, indem man zum Beispiel Geld gibt oder ihnen unterstützt, wenn sie selber nicht genug Geld haben, dass man ihnen Geld dazu gibt. Heute gibt es das nicht mehr so weit verbreitet, aber vielleicht könnte man das übertragen. Allahu a'lam, natürlich ist das nicht das Gleiche. Aber vielleicht, wenn man an all die verschleppten Frauen denkt, die auch eine Art von Versklavung aus ihren Ländern irgendwohin verschleppt werden und dort dann schlechte Arbeit verrichten müssen, und ihnen ihr Pässe weggenommen werden, etc., dass man vielleicht solchen Leuten helfen kann, oder Leute, die bis über Hals in Schulden stecken und auch eine Art wie Versklavung, also es ist nicht genau dasselbe, aber man könnte übertragen, wenn jemand diese Tat machen möchte, dass er vielleicht solchen Leuten auch helfen kann mit seinem Geld. Und hier werden, also wir sehen, das waren jetzt alles sehr der Reisende, ein Miskin, ein Bettler, ein Waisenkind. Ja, das sind alles Leute, von wenn du denen gibst, dann hast du von denen nicht viel zurück zu erwarten. Ja, wie zum Beispiel, wenn man so im Freundeskreis etwas schenkt oder was gibt, dann weiß man, das kommt auch irgendwann zurück. Ich schenke dem und der wird in ein paar Tagen, ein paar Wochen, wird er mir auch die Anerkennung zurückgeben oder mein Geschenk anerkennen, indem er auch mir etwas schenkt. Ja, natürlich hat man das nicht unbedingt im Hinterkopf, aber das ist so ein Geben und Nehmen, ja, so in einer normalen Gesellschaft. Aber hier werden alles Leute genannt, die dir nicht zurückgeben können. Und wenn du denen etwas gibst, dann machst du das wirklich nur für Allah. Weil von denen kommt vielleicht im mindesten Fall ein Dankeschön und das war's dann auch. Also in materieller Form kannst du von diesen Menschen nicht zurückerwarten. Und Birr ist also, diesen Menschen zu geben, also von dem Atil Mala ala Hubbihi, wegen der Liebe zu Allah, diesen Menschen von seinem Besitz abzugeben, oder trotz der Liebe zum Besitz, obwohl man den Besitz schon gerne hat, trotzdem diesen Menschen zu geben und auch von diesen Menschen nicht zurückzuerwarten, sondern die Belohnung von Allah zu erhoffen. Und das zeigt uns also nochmal, dass es so viele verschiedene Wege gibt, allein Sadaqa zu geben. So viele Arten und Wege. Und wie kann dann einer denken, ja, ich tue ja schon genug, weil ich mache ja diese und diese Sache. Zum Beispiel jemand hat ein Waisenhaus geöffnet und sagt dann und ruht sich darauf aus und denkt, er hat schon alles getan, was der Islam so von ihm verlangen würde, weil er ja sich um Waisenkinder kümmern würde, was natürlich sehr angesehen und eine sehr gute Tat ist. Aber bei Allah SWT ist Frömmigkeit nicht nur eine Sache, sondern wie wir hier sehen, verschiedene Arten von Dingen. Und es geht noch weiter. Frömmigkeit ist auch wo aqam as-salah, jemand, der sein Gebet verrichtet. Mit all seinen Bedingungen. So wie es Rasulullah es uns gelehrt hat. Ja, weil hier steht nicht, sie beten, sondern aqam as-salah, er etabliert das Gebet, er verrichtet das Gebet. Also so wie es vom Propheten uns beigebracht wurde. Zur richtigen Zeit. Mit den Bedingungen, also mit der Reinheit, mit den bestimmten Bewegungen, die uns gelehrt wurden. All diese Dinge. Obwohl, man könnte ja sagen, ja, guck mal, wenn jemand all das, was oben genannt wurde, also der versorgt Verwandte und der gibt auch den Miskin und der gibt auch den Reisenden, wenn der all das schon macht, dann ist das doch schon ein super Mensch und warum muss der jetzt auch noch beten? Ja, könnte man, gibt ja diese Einstellung heute, dass ja Hauptsache das Recht der Menschen geben und Allah wird schon vergeben. Nein, Frömmigkeit ist nicht nur auf eine Seite hinneigen und die andere dann automatisch vernachlässigen, sondern eine gewisse Ausgeglichenheit. Ja, das, nur weil du die eine Sache erledigst, brauchst du die andere nicht direkt fallen zu lassen. Nein, verrichte auch das Gebet, gib auch Allah sein Recht und vergiss nicht, dass du auch zu ihm zurückkehren wirst. Und das erste von den Taten, das befragt werden wird, ist das Gebet. Wa'at al-Zakah, wiedergeben, wieder vom Besitz abgeben, nämlich die Pflichtabgabe ergibt auch die Zakah, was man oft übersetzt als die Armensteuer. Zakah heißt wörtlich die Reinigung oder das, was reinigt, nämlich dass unser Besitz reinigt unser Besitz wird gereinigt, indem wir die Armensteuer von unserem Geld oder auch Ländereien oder von unserem Viehbestand, was auch immer, abgeben. Das ist einmal im Jahr und das muss man nur, wenn man ein bestimmtes Maß an Besitz hat. Ja, das muss man dann natürlich errechnen. Und da sehen wir also, hier wurde gerade so lange über Sadaqa gesprochen und das macht aber trotzdem das Geben der Zakah nicht ungültig. Ja, manche sagen ja, nee, ich gebe ganze Jahr Sadaqa, warum muss ich jetzt noch die Zakah geben? Ja, ich gebe jeden Tag, versorge ich regelmäßig die und die Person und deswegen muss ich die Zakah nicht mehr geben. Nein, diese Einstellung ist falsch. Sadaqa ist freiwillig, ist sehr empfohlen und heißt aber noch lange nicht, dass nur weil man die Sadaqa gibt, dass man die Zakah nicht mehr geben müsste. Die Zakah ist eine Säule im Islam, genauso wichtig wie das Gebet und muss, wenn man dazu imstande ist, muss für Allah abgegeben werden. وَآتَ الزَّكَاءَ وَالْمُفُونَ بِأَهْدِهِمْ. Was ist noch Frömmigkeit? Was muss auch Teil deines Charakters sein, damit du als fromm bei Allah giltst? وَالْمُفُونَ بِأَهْدِهِمْ. Die, welche einhalten ihre Verpflichtungen. بِأَهْدِهِمْ, ihren Vertrag oder ihre Verpflichtungen. Oder auch, wir können sagen, Versprechungen, also ihre Versprechen einhalten. إِذَا عَهَدُوا, wenn sie denn versprochen haben oder wenn sie eine Verpflichtung eingingen. Die, wenn sie einen Vertrag machen, ihn auch einhalten. Die, wenn sie ein Versprechen geben, es auch halten. Die, wenn sie eine Abmachung eingegangen sind, sie auch durchführen. Mal Mufuna. Mufuna kommt von Wafa. Wafa heißt ein Vertrag oder ein Maß. Oder auch für Leben wird das auch manchmal gebraucht, dieses Wort. Voll und ganz geben. Im Surat al-Mu'minun lesen wir auch etwas Ähnliches. Allah spricht über die Gläubigen und sagt, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Und diejenigen, die für ihre treue Güter, also was ihnen anvertraut wurde, und für ihre Verträge, Ra'un, Hütende sind. Also die hüten ihre Verträge, das, was ihnen anvertraut wurde, hüten sie. Sie passen darauf auf, da darf bloß nichts verloren gehen. Denn nach dem Vertrag wird am Tag der Auferstehung gefragt werden. Das ist nicht eine Kleinigkeit, die wir einfach mal nebenbei so zwischen uns Menschen gemacht haben und Allah SWT wird uns schon darüber nicht groß befragen. Nein, und wir sehen auch in dem Beispiel unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie sehr er, also wirklich für uns, für unsere Vorstellungen ist das schon kleinlich, dass wie sehr er sallallahu alaihi wasallam auf die Erfüllung des Vertrages achtete. Hier ein paar Beispiele will ich nur kurz nennen. Aus der Sira zum Beispiel, dass Rasulullah sallallahu schickte einmal zwei seiner Gefährten, und man sagt, das war Abu Huzaifa und Abu Hazil, auf einen Weg los, und auf diesem Weg wurden sie von den Quraysh abgefangen. Quraysh, also die Feinde des Islam damaligen, wurden sie von ihnen aus Mekka abgefangen, und sie mussten ihnen versprechen, oder versprachen ihnen, nicht mussten, sie versprachen ihnen, dass sie nicht an Badr teilnehmen würden, und wurden dann deswegen, weil sie das versprochen hatten, zurückgeschickt. Und Rasulullah sallam ließ sie dann auch nicht teilnehmen. Subhanallah. Er hat gesagt, so, nee, das waren sowieso nur Kuffar, was ihr ihnen versprochen habt, egal und so. Nee, hat er dieses, ihr habt versprochen, dann müsst ihr das auch einhalten. Oder eine andere berühmte Begebenheit, die ihr bestimmt auch schon oft gehört habt, dass als ein gewisser Vertrag, der Vertrag von Hudaybiyah, als der gerade geschrieben wurde, also Rasulullah sallam und seine Zeugen und die andere Partei, die Kuffar, waren gerade dabei, diesen Vertrag auszuhandeln und gerade niederzuschreiben. Und einer dieser Vertragspunkte war, der zwischen den Ungläubigen und den Mu'minin abgemacht wurde, dass wenn ein Mu'min, ein Gläubiger, aus Mekka nach Medina fliehen würde, dann würden die Gläubigen ihn nicht behalten, sondern würden ihn zurück nach Mekka schicken. Ja, und über die Weisheit dieser Sache und warum das Rasulullah s.a.w. diesen Punkt angenommen hat, darüber werden wir inshallah noch sprechen. Allah möge uns die Möglichkeit dazu geben. Auf jeden Fall, als sie gerade dabei waren, diesen Vertrag aufzuschreiben, gerade angefangen hatten, also der Vertrag war noch nicht zu Ende, aber sie hatten schon angefangen, da kam es so, dass Abu Jandal, also ein Gläubiger, aus Mekka fliehend, also von den Kuffar weglaufend, zu den Mu'minin kam. Und er kam dann also in dieses Lager, wo dieser Vertrag aufgeschrieben wurde, und er war wirklich in einem sehr schlechten Zustand. Sie hatten ihn auch nicht gefolgt, also geprügelt, und die Kuffar hatten ihn sehr schlecht behandelt. Und Rasulullah sallam schickte ihn zurück. Subhanallah. Und für die Sahabi, die Gefährten des Propheten sallam, war das eine harte Sache. Das, wie kannst du den zurückschicken? Das, guck mal, der hat noch Wunden, und guck mal, wie der behandelt wird. Und der gehört doch zu uns, das ist ein Gläubiger, der will nicht bei denen bleiben. Aber er sagte, nein, geh, und Allah wird einen anderen Weg für dich finden. Und so geschah es auch. So geschah es auch, und über die Details darüber werden wir ein anderer Mal sprechen. Hier nur so viel, dass weil der Vertrag ausgehandelt war, weil Rasulullah sallam sich dafür bereit erklärt hatte, diesen Punkt anzunehmen, hielt er sich auch daran, obwohl dieser Abu Jandal war jetzt in diesem Moment bei Muslimen. Die waren die Mehrheit. Die hätten auch die Kuffar einfach vertreiben können und sagen können, nee, wir nehmen jetzt diesen Abu Jandal mit und fertig. Aber er hat sich an den Vertrag gehalten. Und ein anderes Beispiel auch, dass als die Gläubigen in einem gewissen Jahr Umrah verrichteten, und zwar war das ein Jahr nach dem Vertrag von Hudaybiyah. Und sie hatten auch ein Jahr zuvor also in diesem Vertrag mit den Mekkanern ausgehandelt, dass die Mekkaner den Muslimen 3 Tage die Stadt überlassen würden, und die Muslime sollten dann bitte nach 3 Tagen die Stadt wieder verlassen. Das war auch ein sehr harter Vertragspunkt für die Muslime, weil von so weit kommen und dann nur 3 Tage in der Stadt bleiben dürfen, nur um Umrah zu machen und dann wieder weg, das ist eigentlich eine sehr unfaire Vertragspunkt gewesen. Aber die Muslime haben es angenommen. Wir werden noch darüber sprechen, inshallah, was der Nutzen für die Muslime oder warum das überhaupt so weit kam. Und wir sehen also, die Muslime nahmen dann haben dann Umrah gemacht. 3 Tage waren sie in der Stadt, und die Mekkaner waren hatten ihnen die Stadt ja quasi überlassen. Also es gab nur sehr wenig Mekkaner noch, die dort waren. Und jeder andere Heeresführer oder Kriegsführer hätte in dieser Zeit die Stadt übernommen. Also hätte sie diese Sache ausgenutzt, dass guck, die sind weg und wir sind jetzt hier in der Mehrheit, lass uns die Stadt besetzen und dann haben wir die Stadt für uns. Aber Rasulullah sallam hielt an sein Wort und hielt den Vertrag und ging nach 3 Tagen, so wie es abgemacht worden war, zurück nach Medina. Subhanallah. Und dann in Sahih Hadith informiert auch Rasulullah sallam uns, dass 4 Eigenschaften, wer sie hat, der ist ein reiner Munafiq. Wer 4 Eigenschaften in seinem Charakter vereint, der ist reiner Heuchler. Der kein Iman, der hat nichts mit Iman zu tun, der ist reiner Heuchler. Und 2 von diesen Eigenschaften, das Hadith kennt ihr alle, nur 2 von diesen Eigenschaften, dass wenn ihm eine Amana gegeben wird, wenn ihm etwas anvertraut wird, veruntreut er es, und wenn er etwas verspricht, bricht er sein Versprechen. Subhanallah. Also 50% dieser Eigenschaften sind die, worüber wir gerade reden, nämlich Vertragsbruch und Amana nicht zu achten. Aus einem anderen Hadith wird überliefert, dass Rasulullah von ihm überliefert wird, dass am Tag der Auferstehung wird jeder Vertragsbrecher eine Flagge erhalten, an der er erkannt wird. Ja, wahrscheinlich so eine Flagge, auf der steht, das ist ein Betrüger oder das ist ein Vertragsbrecher. Und wie peinlich das dann, weil meistens bricht man ja den Vertrag um seiner eigenen Person willen, weil man gewisse Interessen hat oder weil man sich schützen möchte oder weil man gewisse Sachen nicht eingehen will. Und dann diese Person, du selbst, die du so sehr schützen wolltest, die wird dann an diesem Tag, am Tag der Auferstehung, so blamiert und bloßgestellt vor allem, dass du eine riesen Flagge bekommst, an der alle lesen können, das ist jemand, der sein Wort nicht hielt. Subhanallah, Allah möge uns davor bewahren. Und da gibt es ja auch die Frage, was ist, wenn ich etwas versprochen habe und es nicht mehr erfüllen kann? Ja, und das ist natürlich etwas anderes. Man soll sein Versprechen erfüllen, soweit es geht. Ja, da kann man sich vielleicht auch beim anderen entschuldigen oder vorher schon Bescheid sagen. Das ist eine andere Sache jetzt. Hier geht es nur darum, dass wenn man vorsätzlich seinen Vertrag einfach nicht einhält oder auch, was bei uns auch jetzt in unserer lockeren Zeit oder in unseren, wie sagt man, allzu lockeren Einstellung oft vorkommt, mit den Vertrag oder Versprechungen sehr locker umgehen. Ja, das nicht ernst nehmen. Einfach mal was versprechen, ja, ich rufe dich morgen an oder nee, ich komme um 4 und dann einfach das vergessen oder einfach mal so gesagt haben. Das gilt auch als Versprechen brechen. Ja, ist einfach eine Sache so sagen, so soll man sich vorher schon überlegen, ist das realistisch, dass ich sie morgen anrufen werde oder das vielleicht dann einschränken, dass ich rufe dich an, wenn ich dran denke oder eine ähnliche Aussage machen und auch nicht mit diesen Sachen so freizügig, großzügig damit umgehen, Versprechungen einfach zu machen, die man dann später nicht halten kann. والمفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Und Frömmigkeit ist auch, und fromm sind die, والصابرين, die geduldig sind. Nämlich wann? في البأساء والضراء, in Not und in Leid. في البأساء. Und صابر ist auf der Wortform von فاعل, also Macher, der Tuer einer Sache. Also صابر, der geduldig ist, also das zeigt seinen Charakter. Ein Zustand, also nicht nur einmal, sondern immer wenn es nötig ist, macht er das. Nämlich in Ba'sa, in Elend und Unglück. Ja, weil natürlich, in Glück sind wir alle geduldig. Ja, jeder betet und fastet, wenn es ihm gut geht, dann fällt es ihm nicht schwer. Aber beten, fasten und zufrieden sein und seine Zunge von Klage gegenüber Allah zurückzuhalten, unangemessene Klage zurückzuhalten, das ist dann wirkliches Sabr. In Elend und Unglück auch Geduld zu erweisen, das ist, was hier erfordert ist. Hier gibt es ja zum Beispiel, wenn es uns gut geht, dann ist alles okay und wenn das Essen nicht zur Zeit fertig ist, dann stellen wir den ganzen Haus auf den Kopf. Ja, wenn eine Sache gegen unseren Willen geht, eine Sache nicht so klappt, wie wir sie uns errechnet hatten, dann kennen wir nichts mehr, dann wird geschimpft und geflucht und wird alles vergessen, was man sich selbst so vorgenommen hat. Und so soll es nicht bleiben. Sabr heißt, sich zurückhalten, wörtlich, sich kontrollieren. Also in den Grenzen bleiben, die Allah uns gegeben hat, nicht übertreten in Wort und in Tat, Sachen äußern, die gegen die Zufriedenheit von Allah gehen würden. Und Darra'i heißt auch Not und Leid, wie zum Beispiel Krankheit, also schädliche Dinge, wie Krankheit oder auch Armut oder andere ähnliche Dinge. Also in diesen Sachen, wo wirklich Sabr auch erfordert ist, da Sabr zu erweisen, das ist Frömmigkeit. Das ist auch Teil der Frömmigkeit. Wahin al-Ba'as, Ba'as heißt auch, wie gesagt, wieder Not, aber mit Al-Ba'as ist hier der Krieg gemeint. Also, wenn Krieg geführt wird, und hier natürlich für Muslime, wenn ihr auf Allahs Weg in den Krieg, in den Kampf zieht und dann natürlich dabei allerlei Opfer ertragen müsst, wie zum Beispiel fern von zu Hause sein, nicht essen haben, wie man gewohnt ist, nicht trinken haben, wie man gewohnt ist, geschweige denn Wunden oder sogar nah sein am Tod, Angst, die man erleidet. All diese Dinge mit Geduld zu ertragen, das ist bei Allah. Also quasi im absoluten Ausnahmezustand. Ja, du bist nicht in deiner Routine, du bist nicht in deinem Haus, du bist allen möglichen Gefahren ausgesetzt, vor denen du dich in jedem anderen Zeitpunkt geschützt hättest, aber jetzt freiwillig in diese Gefahren begibst. Das alles mit Sabr, also mit einer guten Art und Weise, mit einer nicht Allah beklagenden Art und Weise auszuhalten, das ist auch Teil der Frömmigkeit. Ja, nicht nur zu reden und zu philosophieren und Großes von sich, wie sagt man, von sich selber zu erhoffen und dann, wenn die Situation ist, nicht mal ein bisschen Hunger oder nicht mal ein bisschen Hitze und Durst ertragen zu können. Und Allah möge uns beschützen. Also auch bei Sabr heißt auch, dass wegen all diesen Dingen, Not, Leid, Hunger, Kriegszustand, all diese Sachen, wegen all dem nicht von seinem Ziel, von seinem Weg abzuweichen, wegzugehen von diesem Ziel, sondern weiterzugehen, standhaft zu bleiben. Das ist ja auch Sabr. Sabr ist nicht nur etwas auszuhalten, sondern Sabr im Arabischen ist auch, auf einer Sache standhaft zu bleiben. Also nicht sagen so, nee, das halte ich nicht mehr aus, das hatte ich nicht gedacht, dass der Islam so schwer ist, ich gehe zurück, ich kann diese Sache nicht im Islam erledigen, ich kann diese Sache nicht wahrnehmen. Ja, nicht so, sondern trotz der Sache Sabr zu haben, standhaft zu bleiben und weiterzumachen. Ja, auch wenn alle komisch gucken wegen deinem Hijab, weiterzutragen. Auch wenn alle komisch gucken, wenn du betest oder du als extrem giltst, weil du fünfmal beten musst, das weiterzumachen. Sabr haben in auch in Situation, die dir schadet, rein äußerlich gesehen schadet oder dir Leid zufügt. Ja, für diese Konsequenz gibt es so viele wunderschöne Beispiele von den Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass sie, egal was kam, an ihrer Sache treu blieben. Ja, das, was sie sich vorgenommen hatten, nämlich die Zufriedenheit von Allah zu erwerben, komme was wolle, daran hielten sie fest, auf diesem Weg gingen sie weiter, egal welcher Sturm, egal welcher Gegenwind sie zurücktreiben wollte, sie gingen ihren Weg weiter. Wie dieser Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der eine starke Verletzung am Fuß hatte und wegen dieser Verletzung normalerweise nicht mit in den Krieg genommen werden sollte. Ja, also die gingen aus auf einen Schlachtzug, auf einen Kriegszug, und normalerweise wäre er nicht mitgenommen worden. Doch er kam, und er war nicht alleine, auch andere, die auch so körperliche Behinderungen hatten, kamen zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und sagten, ja Rasulullah, wir wollen so, wie wir sind, humpelt in das Paradies eingehen. Also der eine hatte was am Fuß, der andere war blind, subhanallah, und sie sagten, nein, so wie wir sind, Hauptsache wir machen irgendwie mit, nimm uns bitte mit, wir können irgendeine Aufgabe machen, die uns unseren Fähigkeiten gewachsen ist, dass wir wollen so, wie wir sind, humpelt in das Paradies eingehen. Ja, jeder andere hätte vielleicht gesagt, oder wir heute hätten auch vielleicht gleich gesagt, so, Alhamdulillah, ich habe eine Verletzung, ich kann mich jetzt drücken vor dieser Sache. Ja, oder Alhamdulillah, ich habe ja sowieso keine Zeit, deswegen kann ich mich nicht so engagieren für Lernen oder für Dawa machen oder all die Sachen, weil ich habe ja kleine Kinder oder ich habe ja auch Haushalt zu tun. Ja, wir sind so glücklich, wenn wir eine Entschuldigung haben, uns vor der Arbeit für die Religion irgendwie drücken zu können. Aber die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sahen es nicht als eine Last, sondern vielmehr als eine Möglichkeit, etwas zu tun für Allah, weil sie genau wussten, dass im eigentlichen Sinne sie den Nutzen davon tragen würden. Oder ein anderes Beispiel auch von Abdullah bin Maktum, ja, dieser Blinde, der nicht sehen konnte, Gefährte des Propheten, radiallahu an, und er war blind, überlegt mal, blind, subhanallah, und er wollte auch mit auf so einen Kriegszug, und sagte, ich werde an einer Seite mit der Flagge stehen, doch ich will irgendwie teilnehmen. Sagte, gib mir die Flagge und ich stelle mich an eine Seite, damit ich wenigstens die Flagge halte, damit ich diese Aufgabe wenigstens mache, aber lass mich irgendwie daran teilnehmen. Subhanallah. Und über diese sagt dann Allah, jetzt haben wir so viele verschiedene Sachen, also im Krieg Sabr haben, im guten Zustand, wenn man Geld hat, auch mal abgeben und nicht nur dem einen immer geben, sondern auch an verschiedenen geben, all diese Dinge zu tun, ulaika alladhina sadaqu, das sind dann jene, die wahr sprachen. Die sind wahr in ihrer Aussage, dass sie fromm, gläubig, rechtschaffen, gottesfürchtig, dass sie Iman haben an Allah. Wa ulaika humul muttaqun, und jene sind dann die Gottesfürchtigen. So sind Gottesfürchtige. Und solche werden dann vom Koran auch wirklich recht geleitet. Die profitieren vom Koran auch. Die profitieren von der Rechtleitung, die Allah ihnen offenbart hat. So muss ein Gläubiger sein. So ein weites Spektrum an verschiedenen Taten alle wahrnehmen und nicht eine Sache auspicken. Hier zum Beispiel, jetzt könnte jemand sagen, ich pick mir jetzt zum Beispiel dieses Gebet hier aus. Ja, wir können jetzt so eine Liste machen bei all den Taten. Ich nehme dieses Aqam as-Salah raus und das mache ich jetzt mit voller Konzentration und all die anderen Sachen, das sollen die anderen machen. Ja, ich kann das besonders gut. Ja, und wer das nicht macht, wer das Gebet nicht genauso ernst nimmt wie ich, der ist, in meinen Augen, ist der nicht fromm. Ja, das machen wir ja oft. Ja, mit dem Gebet vielleicht nicht, weil das ist bei den meisten Muslimen anerkannt, aber oft, oft machen wir das mit anderen Dingen. Jemand, der lernt, der verachtet alle, die nicht lernen. Jemand, der Sadaka gibt, der in seinen Augen ist alles an, jeder, der nicht mit Sadaka sich viel beschäftigt ist, hat es nicht wirklich verstanden. jemand, der eine andere Sache macht, der verachtet wieder die anderen. Und so soll es halt nicht sein. Birr ist nicht nur das oder das, sondern Birr ist all diese Sachen. Und von all dem etwas zu tun oder wenigstens gut zu heißen, dass man es tut. Natürlich, wir können nicht immer immer alles auf einmal machen. Jeder von uns hat auch seine Talente, die er nutzen muss. Und oder wird sich auch hier und da vielleicht spezialisieren auf eine bestimmte Sache. Aber niemals sollen wir für uns, weil wir eine Sache machen, beanspruchen, dass wir das größte Maß an Frömmigkeit schon erworben hätten. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Und das sind dann also gottesfürchtige Menschen. Und Allah möge uns sie ihnen gehören lassen. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. O die ihr glaubt. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. Vorgeschrieben ist euch die Wiedervergeltung für die Getöteten. Kutiba alaikum heißt wörtlich geschrieben auf euch. Also es wurde geschrieben auf euch und damit soll gesagt werden, dass etwas euch zur Pflicht gemacht wurde. Also wenn etwas niedergeschrieben wird, dann ist, hat es ja einen gewissen Rang von Ernsthaftigkeit und das ist eine Ausdrucksweise, die oft im Koran gebraucht wird, um zu sagen, und das ist die stärkste Art, das auszudrücken, dass etwas nämlich Pflicht ist. Also nicht nur etwas so nebenbei, das ist eine große Pflicht, nämlich ihr sollt Wiedervergeltung vornehmen für die Getöteten. Wenn ein Mord begangen wurde, jemand getötet wurde, muss dafür Wiedervergeltung vorgenommen werden. Al-Hurru bil-Hurri, wal-Abdu bil-Abdi, wal-Unsa bil-Unsa. Der Freie für den Freien, den Sklaven für den Sklaven und das Weibliche, also die Frau, bil-Unsa für das Weibliche, mit anderen Worten für die Frau. Also Allah SWT erklärt hier die Art und Weise, dass erstmals es wurde Pflicht gemacht. Allah hat das nicht empfohlen, sondern es ist eine Pflicht für eine islamische Gesellschaft. Nämlich Qisas. Qisas kommt von dem Wort Qissa oder Qassa, fort. Das heißt wirklich hinter etwas nachgehen, etwas verfolgen. Und daraus ist das Wort dann Qisas entstanden, dass man nämlich den Mörder mit der Strafe verfolgt. Also die Strafe auf den Mörder kommen lässt. In der Scharia, also in der islamischen Gesetzgebung, heißt das, dass mit dem Täter das passiert, was er mit dem Opfer machte. Und warum die Weisheit dahinter ist, damit die Leute sich davor fürchten, die Tat zu tun. Dass der Mörder oder Verbrecher sich fünfmal überlegt vorher, dass, nee, wenn ich das mache, dann mag es sein, dass mir dasselbe auch irgendwann angetan wird und sich deswegen vielleicht wegen dieser Furcht vor dieser Tat zurückhält und somit dann also eine friedlichere Gesellschaft entstehen kann. Und Allah lehrt uns also Leben um Leben, Glied um Glied, Verletzung um Verletzung. Ja, also aus der Sunna und diesen Quellen erfahren wir, dass wenn zum Beispiel jemand Ohr beschädigt wurde oder Verletzung mit einem Messer vorgenommen wurde, dann wird das mit dem Täter genauso gemacht. Natürlich durch nach einem Verfahren, nach Beweisen, wenn er der Tat überführt wurde und natürlich müssen da Zeugen sein, nicht einfach nur, weil das Opfer so gesagt hat. Natürlich müssen dafür Zeugen gewesen sein. Aber wenn dann alles erwiesen ist, dann wird das so gemacht. Natürlich auch durch einen gerichtlichen Vollzieher und nicht, dass jeder kommen kann und einfach die Wiedervergeltung vornehmen kann. Entweder also wird dem Täter genau das angetan, was er dem Opfer antat. Sei es auch, dass er auch, wie er einen Mord beging, er auch dann getötet wird. Oder فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Das ist die zweite Möglichkeit, die Möglichkeit der Dir. Dir ist das, wir können sagen, Lösegeld oder Blutgeld, dass man das nimmt. Nämlich hier steht فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ, wem es vergeben wird von seinem Bruder. Also, wenn dem Täter von den Erben oder von den gesetzlichen Vertretern des Opfers vergeben wird und sie sagen, okay, wir lassen dich, du kannst am Leben bleiben, aber wir wollen Blutgeld haben. Also du musst uns quasi entschädigen, obwohl man das natürlich nicht entschädigen kann, aber damit der Täter wenigstens in dieser Hinsicht spürt, dass er etwas, eine riesige Straftat gemacht hat, dann ist das halt so festgelegt, dass er dann das Blutgeld, und das wird natürlich dann je nach Gesellschaft festgelegt, wie hoch das sein muss. Zur Zeit des Propheten s.a.w. hatte das eine gewisse Höhe, über die werden wir noch sprechen, inshallah, in Surah Nisa, soweit ich weiß, dass das dann bezahlt wird an die Hinterbliebenen oder Erben des Opfers. Und Allah sagte davor, dass also ein freier Mann, wenn ein freier Mann getötet wird und sein Täter ein freier Mann war, dann wird dieser freie Mann dafür getötet. Ja, und warum wurde diese, also warum muss Allah das überhaupt so klarlegen? Für uns ist das ja klar, klar, der Täter wird natürlich getötet, weil bei den Arabern, wir wissen, das Stammessystem war bei den Arabern sehr etabliert und sie pflegten auch schon zu ihrer Zeit in der Jahiliya Qisas zu machen. Aber was taten sie? Wenn zum Beispiel der Stammesführer schuldig war, dann natürlich wurde er nicht zum Qisas hergegeben, dass hier bitteschön vergeltet an unseren Stammesführer, sondern man gab dann zum Beispiel schwächere Stammesleute, dass hier an denen könnt ihr eure Vergeltung üben. Oder man gab die Sklaven, das nehmt, lasst mich, nehmt meine Sklaven, die könnt ihr töten und dafür habt ihr dann eure Vergeltung geübt. Und Allah offenbarte dann, nein, nur die Schuldigen werden. Wenn ein freier Mann getötet hat, dann wird der Freie getötet. Wenn eine Frau getötet hat, dann wird sie dafür, also wird an ihr das vergolten und nicht an ihrer Stelle jemand anders gegeben. Das wäre dann nicht mehr Gerechtigkeit, das wäre einfach nur noch blinde Rache und reine, wie sagt man, Formerfüllung. Darum geht es ja nicht. Es geht schon darum, dass der Täter seine gerechte Strafe, die Konsequenz seiner Tat spürt. Und Allah sagt auch, Kutiba alaikum, auf euch alle. Also auf die ganze Gesellschaft. Also die Gesellschaft, die islamische, soll das unterstützen, obwohl natürlich die Regierung, die islamische Regierung, die gesetzlichen Vertreter, diese Befehl durchführen werden. Denn wenn die Gesellschaft so ist, dass sie eher die Täter in Schutz nimmt als die Opfer, dann wie soll in so einer Gesellschaft Frieden entstehen? Also auf alle, kollektiv als Gesellschaft ist eine gewisse Verantwortung, dass man eher das Opfer beschützt als den Täter, damit es überhaupt erstmal gar nicht so weit kommt, dass es zu neuen Tätern, neue Täter entstehen können. Und wie gesagt, statt Leben zu nehmen, statt zu vergelten, indem man dem Täter auch sein Leben nimmt, kann man natürlich auch die Dia statt des Lebens nehmen. Deswegen sagt Allah, فَمَنْ أُفِيَ لَهُ, wenn ihm vergeben wird, also der Täter, ihm wird vergeben, sein Leben wird ihm erlassen, aber er soll die Dia geben, das Blutgeld geben. Und so eine schöne Art und Weise, Allah sagt, فَمَنْ أُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ, wem es von seinem Bruder vergeben wird. Mit dem Bruder sind hier die Erben des Opfers gemeint. Die Erben des Opfers haben ja die Entscheidungsmacht. Sie können sagen, ja, wir wollen, dass die Regierung diesen Mann auch das Leben nimmt, weil er unserem Sohn, unserem Vater, egal, also unserem Opfer halt das Leben genommen hat. Oder sie kann ihm verzeihen, und sagen, nein, lasst ihm das Leben, er soll uns das Blutgeld geben. Oder auch die dritte Möglichkeit, nur vergeben. Und auch sagen, nee, wir verzichten auf das Blutgeld, was soll das bringt uns jetzt auch nicht. Und wir wollen halt ihm ganz vergeben. Wir vergeben ihm diese Tat. Es kann ja solche Umstände geben. In einer Gesellschaft kann es zu allen möglichen Umständen kommen. Und es mag so einen Fall geben, wo der Erbe bereit ist, dem Täter diese Tat zu vergeben. Oder halt zu vergeben und Dia dafür zu nehmen. Das Blutgeld dafür zu nehmen. Und wir sehen diese wunderschöne Art und Weise. Hier steht, min achihi, wörtlich von seinem Bruder. Also, das sind zwei Parteien, zwischen denen ein Mord passiert ist. Die eine sind die Opfer, also die Angehörigen des Opfers, die andere ist die Partei des Täters. Und trotzdem sagt Allah von seinem Bruder, denn es sind trotzdem noch Muslime. Subhanallah. Und wir schneiden schon mit Muslimen wegen solchen Kleinigkeiten, weil jemand uns nicht angerufen hat zur richtigen Zeit oder weil jemand uns nicht das passende Geschenk gegeben hat oder andere niedere Gründe. Und hier sagt Allah, dass nein, selbst wenn ein Mord passiert ist, ist trotzdem noch ein gewisser Band irgendwo noch da, dass trotzdem noch wird er dein Bruder genannt. Subhanallah. Also die Erben des Opfers werden hier Bruder von dem Täter genannt. Wenn dem Opfer, wenn dem Täter also dann von den Erben des Opfers, min achihi, von ihrem, seinem Bruder, vergeben wird, fattiba'un bil ma'ruf, dann soll die Verfolgung auf rechtlich ordentliche Weise vorgenommen werden. Und er soll die Zahlungsleistung mit bester Art und Weise, mit Ihsan, vollziehen. Also, was heißt diese Eier? Dass wenn die Erben des Opfers sagen, okay, wir vergeben dir, bezahl uns nur das Blutgeld. Ja, es mag ja so eine Situation geben, wo das so gesagt wird. Dann sollen... Und wenn sie dann diese Dia verlangen, dann sollen sie auf eine Ma'ruf bil Ma'ruf فاتباعهم بالمعروف, dann sollen sie auf eine Art und Weise das Geld verlangen, die nicht verachtend mit Schimpf und Schande, mit Verschmähungen gepaart ist, sondern bil-ma'ruf auf rechtliche, ordentliche Art und Weise. Also mag sein, er ist der Täter, aber ihr habt ihm jetzt nun mal vergeben und ihr wollt jetzt euch zufrieden geben mit der Dia, und dann müsst ihr euch damit auch zufrieden geben oder auch damit begnügen, euch von Schimpf und Schande und Verschmähungen fernzuhalten. Also das gibt den Erben des Opfers nicht das Recht, ja, wir nehmen jetzt nur dir, deswegen können wir dich auch richtig erniedrigen und richtig mit Schimpf und Schande versehen. Nein, fattiba'um bil ma'ruf. Das Verlangen des Blutgeldes soll auf rechtliche Art und Weise durchgeführt werden. Und andererseits, wa'ada und ilahi bi ihsan, soll auch der Täter oder die Familie oder die rechtlichen Vertreter des Täters sollen auch das Geld, das Blutgeld, auf beste Art und Weise zahlen. Mit Ihsan geben. Also nicht, ja, hier ist es dein Geld und nimm, lass mich endlich in Ruhe, hier hast du deinen Ersatz für deinen Ausbilder, so mit Verletzungen gepaart oder mit Verschmähungen gepaart, dieses Geld dann geben oder dieses Material, diesen Besitz dann übergeben, sondern er soll auf beste Art und Weise bezahlen, und all diese Dinge sollen auf zivilisierte, ordentliche, von Manieren geprägte Art und Weise durchgeführt werden. Und subhanallah, wie viel Zurückhaltung und gutes Benehmen uns Allah hier in einem Mordfall sogar lehrt. Geschweige denn in einer Streit zwischen Nachbarn oder Streit zwischen zwei guten Freundinnen, wo wir schon jedes Maß an Respekt schon aufgeben, weil wir uns ja im Recht fühlen. Ja, deswegen meinen wir, uns jetzt auch richtig auslassen zu können. Und hier sagt Allah, hier ist ein Mord passiert, der ist erwiesen. Und weil ihr aber jetzt vergeben habt, weil ihr jetzt Dia nehmen wollt, heißt das nicht, dass ihr die Ma'ruf, die rechtliche, gute Art und Weise verlassen könnt und euch auf Schimpf und Schande versehen könnt. Und genauso auch der Täter, dass er sagt, hier, ich bezahle dir schon, deswegen kann ich jetzt auch ein bisschen frech werden oder so. Nein, wa'ida und ilahi bi ihsan, er soll auf beste, ordentlichste Art und Weise dieses Geld oder was auch immer bezahlen. Wie zum Beispiel 100 gute das heißt auch bi ihsan, dass er guten Besitz gibt. Jetzt zum Beispiel Geld, okay, ist immer gleich, aber zum Beispiel damals hat man vielleicht dann 100 gute Kamele gegeben. Da soll er nicht das letzte seines Besitzes nehmen, die schon kranken oder verstümmelten Kamele, die er eh nicht mehr braucht, sondern soll auch gute, gesunde oder, wie sagt man, einen Besitz geben, der in gutem Zustand ist. Ja, wir machen ein Beispiel. Zum Beispiel, Ahmed tötet Hamza, okay? Sind zwei Muslime, Ahmed tötet Hamza, wie auch immer, in einer, haben sich geprügelt oder irgendetwas passiert, einer tötet den anderen. Jetzt haben die Verwandten von Hamza das Recht, also wenn jetzt Zayd überführt wird, das Gerichtsverfahren war schon, Zeugen haben ausgesagt, alles ist klar, Zayd hat zugegeben oder wurde überführt, er hat den Mord begangen. Okay, jetzt haben die Verwandten, die Erben von Hamza haben das Recht, sie können Zayd durch die Gerichtsvollzieher töten lassen. Sie können ihn vergeben oder sie können ihn vergeben und das Blutgeld nehmen. Und wie aus der Aya ersichtlich ist, sie sind trotzdem noch Brüder im Islam, selbst bei einem Mord. Und subhanallah, was ist dann bei kleineren Unstimmigkeiten, wegen denen wir jede Bande, die es bestehen mag, selbst Verwandtschaftsbande, einfach bereit sind, einfach durchzuschneiden. Und Allah sagt subhanahu wa ta'ala, dalika, dies, also dieses Gesetz, das Allah uns gegeben hat, takhfifun min rabbikum wa rahma, ist eine Erleichterung von eurem Herrn und eine Barmherzigkeit. Ja, weil wir wissen, dass bei den früheren, bei den Juden zum Beispiel, gab es nicht die Möglichkeit von Vergebung oder Vergebung und Dia nehmen. Bei ihnen gab es nur, wenn jemand einen Mord beging, dann wurde er im Gegenzug dazu vergolten, er wurde auch getötet. Das war bei den Juden Gesetz. Dagegen sehen wir das andere Extrem bei den Christen, dass es überhaupt keine Vergeltung gab, diese Möglichkeit gab es gar nicht. Nein, Vergebung, 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 man musste immer nur vergeben. Man war quasi gezwungen dazu, zu vergeben, wenn man den christlichen Werten entsprechen wollte. Und Allah hat uns hier also drei Möglichkeiten gegeben, dass man also vergeben kann. Und bei Rasulullah s.a.w. war es beliebter, und er machte Dua für diejenigen, die vergaben. Und im Koran steht auch oft, dass ihr vergebt, ist besser für euch bei eurem Herrn. Das Vergeben ist besser, aber nichtsdestotrotz, Menschen sind nicht alle gleich, hat Allah es trotzdem erlassen oder Teil des Gesetzes gemacht, dass man auch vergelten kann oder auch Blutgeld nehmen kann. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة und eine Barmherzigkeit, فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم und der danach übertritt. Nachdem, was heißt das? Nachdem er bereit war, Dia zu nehmen, oder nachdem er Qisas schon hat vollziehen lassen, also nachdem der Täter schon getötet wurde, oder nachdem er das Blutgeld schon entgegengenommen hat, wer dann noch übertritt, wie zum Beispiel, er ist immer noch so voller Rachegefühle, dass er jetzt zum Beispiel auch die Familie des Täters töten lässt. Ja, er geht los und sagt, nee, ich hab noch nicht genug, ich will auch jetzt die Familie, die soll genauso leiden wie dir, zum Beispiel. Hier so eine richtige Familienfeder anfängt. Oder er hat das Blutgeld schon genommen und dann fällt ihm aber auf, dass er das hat ihn trotzdem immer noch nicht beruhigt und geht dann selber los, nimmt das Gesetz in seine Hand und rächt sich nochmal persönlich an den Täter. Und darüber sagt dann Allah, فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Für so einen ist dann eine schmerzhafte Strafe. Subhanallah. Denn Allah hat das Gesetz gegeben. Wer danach noch übertritt, noch selber das Gesetz in die Hand nimmt, für den ist dann bei Allah eine schmerzhafte Strafe. Subhanallah. Also was für eine Gerechtigkeit. Es ist zwar das Recht gegeben, an den Täter zu rächen, aber bitteschön in den Grenzen, die Allah gegeben hat. Und nicht, der hat eine Person bei uns genommen, wir löschen seine ganze Familie aus. Ja, so dieses Ehrgefühl, das gab es auch bei den Arabern in der Jahiliyyah, dass sie sagten, wenn ihr bei uns einen tötet, dann töten wir euren ganzen Stamm. Oder töten wir alle eure jungen Leute. Oder solche Sprüche gab es da, aus Ehrgefühl und aus Stärke Demonstration. Und dieses Denken hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran abgeschafft und sagt, nee, wer so etwas tut, die Grenzen übertritt, das Recht, das Allah ihm gab, missbraucht und ausweitet nach eigenem Gutdünken, für den gibt es eine schmerzhafte Strafe. Das ist dann nicht mehr das, was Allah gut heißt. In Ibn Kathir gibt es den Hintergrund zu dieser Ayah. Zitiert er, dass wir wissen, in Medina gab es jüdische Stämme, Banu Nadir zum Beispiel und Banu Qurayza. Und diese zwei zum Beispiel, die zwei jüdische Stämme, waren in der Jahiliyyah miteinander einmal im Krieg. Und Banu Nadir, überfiel Banu Qurayza und besiegte sie. Und quasi waren sie dann in der Stellung, das Gesetz zu diktieren. Und sie sagten, dass immer wenn eine Person von Nadir, also von Banu Nadir, eine Person von Qurayza töten sollte, dann wird sie dafür in die Vergeltung nicht getötet, sondern muss nur ein gewisses Maß an Datteln bezahlen, also Blutgeld bezahlen. Aber wenn eine Person von Qurayza einen Mann aus Nadir tötet, dann würde er dafür als Gegenzug getötet werden. Also eine sehr ungerechte Art und Weise, das Gesetz zu diktieren. Aber weil sie halt Gewinner waren, konnte Banu Nadir dieses Gesetz so diktieren. Und so ähnliche gab es auch andere unfaire Gesetze. Und Allah offenbarte dann also im Koran, Kutiba alaykum al-qisasu fil qatla, al-hurru bil-hurri, wal-abdu bil-abdi, wal-unsa bil-unsa, gleich für gleich und nicht bei den einen so und bei den anderen so. Ja, diese Gerechtigkeit muss auch in diesem Gesetz geachtet werden. Und natürlich, wir lernen jetzt hier nicht die Gesetze genau. Wir wollen jetzt, was uns angeht, nur die Ayah verstehen. Um das Gesetz des Qisas genau zu verstehen, müsste man darüber einen extra Vortrag machen und sollte man am besten die Gelehrten darüber fragen. Aber nur, damit wir das ungefähr, inshallah, überblicken können, dass es eine allgemeine Regel gibt und die Mehrheit der Gelehrten ist sich daran einig, dass ein Muslim nicht für einen Kafir getötet werden wird. Also wenn ein Muslim einen Kafir getötet haben sollte, dann wird er im Gegenzug dafür nicht getötet. In Al-Bukhari sagt der Gesandte Allahs, وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. Ein Muslim wird für einen Kafir nicht getötet. Ja, da gibt es dann eine andere Lösung dafür, zum Beispiel Dia oder ähnliches. Aber das ist eine Regel, die es im Islam halt gibt. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Und für euch ist in der Wiedervergeltung, also in dieser Möglichkeit, dass man wiedervergelten kann, Dia nehmen kann oder vergeben kann, darin ist Leben für euch. يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. O, die ihr der Besitzer des Verstandes seid. Die nachdenken können, die Verstand haben, die werden wissen, die werden durch Nachdenken darauf kommen, dass genau in diesem Gesetz die Möglichkeit gegeben ist, die Wege dafür gelegt sind, eine Gesellschaft zu schaffen, in der Leben wertvoll ist, in der das Leben geschützt ist, in der das Leben nicht billig und einfach zu nehmen ist, weil man ja keine besondere Strafe für sich zu fürchten hat, Nein, in Kisas Gesetz ist Leben für euch, für eure Gesellschaft, Schutz für euer Leben. O ihr Verständigen, la'allakum tattaqun, auf dass ihr gottesfürchtig sein möget oder auf dass ihr euch schützt. Tattaqun, haben wir schon gesagt, heißt wörtlich eigentlich sich schützen. Und die Araber zur Zeit des Propheten, die waren erstaunt über diesen Satz, weil er so schön ist. Das, für euch ist in Kisas Leben, das fordert wirklich, lädt ein zum Nachdenken. Denn wirklich, wenn eine Gesellschaft solche Gesetze hat, dann wird es weniger Morde geben. Natürlich muss es auch andere unterstützende Gesetze geben, um das aufrechtzuerhalten. Aber dieses Gesetz unterstützt sehr diesen Schutz oder Wert von Leben eines Menschen. Von der UN gab es einen Report, Statistik, die ist allerdings von 96. Mittlerweile muss es wahrscheinlich noch schlimmer sein. Deutschland zum Beispiel. BRD, dass von 1 Million Menschen gab es 42.000 Morde. Subhanallah. Ja, und trotz aller Gesetze und trotz des Reichtums und jeder hat eigentlich zu essen, trotzdem von 1 Million 42.000 Morde. Und dagegen in Saudia 32 pro Million. 32. Jetzt kann man an ein paar Händen abzählen. 32 pro Million. Natürlich eine islamische Gesellschaft, in der unter anderem halt auch das Gesetz des Qisas gilt. Natürlich gibt es da auch viele andere Dinge, die vielleicht nicht genauso sind, wie der Koran sie empfiehlt. Aber nichtsdestotrotz sehen wir die Früchte von diesem Gesetz, dass es immerhin mehr Wert, mehr Ehrfurcht vor dem Leben gibt, weil mehr Furcht vor der Konsequenz dieser Tat. Und manche Freidenker oder auch in der islamischen Welt mittlerweile Kritisierer der islamischen Gesetze plädieren dann für Barmherzigkeit mit dem Täter. Ja, und dazu muss man sagen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oder der Koran verbietet die Barmherzigkeit ja gar nicht, aber es ist halt nun mal trotzdem die Möglichkeit erlassen, dass man auch wieder vergelten kann, indem man sein Leben nimmt. Man kann auch vergeben, es ist nicht verboten, man kann auch vergeben, es ist sogar anerkannter zu vergeben, aber im Großen und Ganzen sollte man doch eher Barmherzigkeit mit dem Opfer und mit der Gesellschaft haben, anstatt mit dem Täter und somit dann seine Tat noch mehr motivieren und es ihm erleichtern, zu seinen bösen Neigungen, zu seinen bösen Trieben zu neigen. Und wir sehen also, davor war die Ayah, das Laysal Birra, Frömmigkeit ist nicht das und das. Und dann hat Allah uns all die Punkte aufgezählt, die halt Frömmigkeit sind. Und danach erzählt er dann, dass Qisas ist euch als Gesellschaft vorgeschrieben. Also auch Qisas ist eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, Frömmigkeit. Also auch in dieser Sache, das sind ja jetzt Kriminalität und Gesetzesdinge und Justiz, das sind alles Dinge, die für uns mit Religion oder mit Allah nicht so viel zu tun haben, aber im Islam ist das anders. Auch in dieser Sache kann man Frömmigkeit üben, indem man sich nämlich an Allahs Gesetz, an Allahs Vorgabe mit dieser Sache umzugehen, an dieser Vorgabe einfach hält. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Eine andere Sache ist auch noch vorgeschrieben. Allah sagt, vorgeschrieben ist euch, wenn sich einem von euch der Tod nähert, sofern er gut hinterlässt, ein Vermächtnis zugunsten der Eltern und nächsten Verwandten in rechtlicher Weise zu treffen, als eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Kutiba alaikum. Wieder dieselbe Formulierung, dass euch etwas vorgeschrieben ist. Mit anderen Worten, es ist euch zur Pflicht gemacht. Nämlich, wenn jemand der Tod nahe kommt, also wenn jemand im Sterben liegt, soll er, und wenn er Khair hinterlässt, mit Khair ist hier der Besitz gemeint. Und also hier merken wir auch, dass Besitz an sich, Allah selber subhanahu wa ta'ala beschreibt es als Khair, Gutes, dass Besitz an sich, in sich selber, nicht etwas Schlechtes ist, wovon ein gläubiger oder frommer Mensch weglaufen sollte, sondern es kommt auf den Umgang mit dem Besitz an. Es kommt auf den Umgang mit dem Besitz an. Besitz an sich ist gut oder ist okay im Islam zu haben. Und wenn jemand also Khair, also mit anderen Worten Besitz, hinterlässt, soll er es in einem Testament vermachen. Und zwar für die Eltern und für die Verwandten auf rechtliche Art und Weise. Und das ist ein Recht, also wieder eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Wieder, Gottesfurcht heißt nicht nur eine bestimmte Sache machen, sondern hier spricht Allah von den Gottesfürchtigen in Verbindung mit einem Vermächtnis zu machen. Also etwas, was wir vielleicht niemals mit Gottesfurcht oder Frömmigkeit in Verbindung setzen würden, also ein Testament aufzusetzen. Aber Allah SWT sagt, nein, Gottesfurcht muss sich auch in diesen Punkten zeigen, auch in diesem Bereich des Lebens widerspiegeln, dass man, auf welche Art und Weise man sein Testament oder Vermächtnis macht. Dieser Befehl, der in dieser Aya gegeben wird, dass man nämlich beim Tod oder vor dem Tod ein Vermächtnis, ein Testament, eine Wasiyah, das Wort für Vermächtnis ist hier Al-Wasiyah, dass man das macht für die Eltern und Verwandten. Dieser Befehl wurde durch eine andere Aya, die später offenbart wurde, abrogiert, also ungültig gemacht. Dieser Befehl, so wie er hier steht, gilt also jetzt für uns nicht mehr. Diese Ayah wurde nämlich durch die Ayatul Miras, durch die Erbverse oder die Verse über das Erbe, die in Surah An-Nisa offenbart wurden, durch diese Ayat wurde dieser Befehl hier abgeschafft, ungültig gemacht, ist Mansuch. Jetzt gilt nur noch, dass es Mustahab ist, ein Vermächtnis zu machen, auf welche Art und Weise, also beliebt ist bei Allah ein Vermächtnis zu machen, ein Testament aufzusetzen, auf welche Art und Weise, werden wir gleich noch besprechen. In einer Rede sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass inna Allah qad a'ata kullu dhi haqqin haqqah. Das ist eine Überlieferung von An-Nasa'i. Dass inna Allah qad a'ata kullu dhi haqqin haqqah, fala wasiyata li warithin. Das wahrlich, Allah hat jedem, der ein Recht hat, sein Recht gegeben, so gibt es nun kein Vermächtnis, kein Testament mehr für den Erben. Also dieses etwas zu vererben durch ein Testament, dieses Gesetz gab es mal, aber jetzt ist das Erbgesetz in Surah An-Nisa offenbart worden und mit diesem Erbgesetz hat Allah jedem, der ein Recht auf Erbe hat, sein Erbe schon zugeteilt. Mutter kriegt so viel, Sohn kriegt so viel, Tochter kriegt so viel, das alles ist in Surah An-Nisa detailliert von Allah offenbart worden, deswegen gibt es jetzt kein Testament mehr für den Erben, also der von Allah als Erbe aufgeführt wurde, wie zum Beispiel der Sohn oder die Mutter oder Vater, der wird jetzt nicht mehr durch das Testament beerbt, sondern der ist schon durch Koran, durch das Recht von Allah beerbt worden. Also Allah hat schon selber im Koran gesagt, der kriegt so und so viel. Das müssen wir in unserem persönlichen Testament, das wir aufsetzen lassen, müssen wir jetzt diesen nicht mehr beerben, weil er ist sowieso schon durch das Recht von Allah, durch das Gesetz von Allah beerbt worden. فَلَا وَصِيَّةِ لِوَارِثٍ für den Erben, von Allah festgesetzten Erben, in Klammern von Allah festgesetzt, der wird nicht mehr im Testament, der wird nicht mehr durch das Testament beerbt. Inwieweit gilt dann diese Eier noch für uns? Für uns gilt diese Eier nur noch insoweit, dass wir, was höchstens ein Drittel unseres Besitzes angeht, ein Drittel unseres Besitzes, höchstens, also weniger, auch okay, aber höchstens ein Drittel, mehr darf es nicht sein. Darüber dürfen wir im Testament nach eigenem Willen verfügen. Also als Muslim können wir mit unserem Erbe, das was wir hinterlassen, nicht einfach selber dem und dem und dem vererben und dem halt nicht. Wie zum Beispiel, ich verstehe mich mit meinem Sohn nicht so gut, deswegen kriegt er auch nichts. Das können wir als Muslim nicht machen. Der Sohn hat von Allah schon das Erbrecht zugesprochen bekommen. Der wird auf jeden Fall beerbt, wenn wir die islamischen Gesetze berücksichtigen. Aber was ich machen kann, zum Beispiel kann ich diejenigen, die im Erbrecht, das von Allah offenbart wurde, nicht berücksichtigt sind, wie zum Beispiel mein bester Freund oder eine entfernte Tante, die nicht wirklich mit mir verwandt ist oder irgendwelche Leute, oder entfernte Verwandte, die im Erbrecht von Allah nicht mit berücksichtigt sind, die möchte ich aber auch irgendwie beerben, ich möchte denen auch etwas hinterlassen, dann kann ich das mit höchstens ein Drittel meines Besitzes durch ein Testament machen. Also ich kann dann im Testament sagen, die und die möchte ich mit diesen und diesen Sachen von meinem Besitz beerben, und aber das kann ich nicht für den machen, der sowieso schon im Erbrecht enthalten ist. Wie zum Beispiel, für meinen Sohn kann ich nicht Wasiyya machen, kann ich nicht ein Testament machen, weil er ist ja sowieso schon Warith, er ist ja eh schon Erbe, von Allah eingesetzter, von Allah berechtigter Erbe. Den kann ich nicht durch meine Wasiyya berücksichtigen. Mit Wasiyya berücksichtige ich nur die, die durch das Erbe, durch das Erbrecht nicht berücksichtigt sind. Und das darf höchstens ein Drittel meines Besitzes betreffen, nicht mehr. Weil wenn ich mehr, also zum Beispiel 2/3 meines Besitzes, nach eigenem Gutdünken im Testament verwalte und vererbe, dann wessen Recht nehme ich? Das Recht der rechtmäßigen Erben, die im Koran schon festgesetzt worden sind. Deswegen dieses eigene Gutdünken oder eigene nach eigenem Wunsch zu vererben, wurde ein wenig eingegrenzt. Weil nach unserem Tod ist das Besitz nicht mehr unser Vermögen, sondern es gehört jetzt unseren Erben und deren Recht dürfen wir nicht einfach nehmen. Das werden wir noch genau in Sura An-Nisa besprechen. Und man darf das also nur höchstens mit 1/3 des Besitzes machen. Und in der Jahiliyyah gab es alle möglichen Arten von Erbrecht. In einigen Stämmen war es so, dass nur der älteste Sohn was erbte. In manchen Fällen war es auch manchmal die Ehefrau, aber selten. Und von Stamm zu Stamm wurde es verschieden gehandhabt. Und die gerechteste Art und Weise ist natürlich die, die von Allah offenbart wurde. Und natürlich soll dieses Testament, wenn man es denn macht, soll gerecht sein. Und man soll durch das Testament nicht das Recht der durch Koran festgelegten Erben irgendwie nehmen. Wie zum Beispiel das, was dem Sohn zustand, dem besten Freund einfach vererben durch das Testament. Ja, so ist man solchen Sachen, soll man sich fernhalten. In Bukhari und Muslim wird ein Hadith aufgeführt, dass Sa'ad bin Abi Waqqas, er sagte zum Gesandten von Allah, Ja Rasulullah, ich habe Besitz und ich habe nur eine Tochter, die mich beerbt. Soll ich mein Gut im Testament vermachen, also für andere? Und Rasulullah s.a.w. sagte, nein. Sa'ad fragte weiter, dann die Hälfte. Also er wollte seinen gesamten Besitz, weil er hat ja nur eine Tochter, die mich beerbt, deswegen soll ich meinen gesamten Besitz im Testament zu jemand anders vermachen. Und der Gesandte Allah s.a.w. verbot ihm das, sagte, nein, mach das nicht. Und Sa'ad fragte weiter, soll ich dann die Hälfte durch Testament vermachen? Rasulullah sagte wieder, nein. Sa'ad fragte, ein Drittel? Und der Prophet sagte, ein Drittel und ein Drittel ist viel. Also selbst ein Drittel ist viel, aber okay, ein Drittel geht. Und dann sagte der Gesandte Allahs, es ist besser, dass du deine Erben reich, oder wie sagt man, nicht reich, sondern unabhängig hinterlässt, als dass du sie arm hinterlässt, dass sie von anderen erbitten müssen. Subhanallah. Also man soll in seinem Erbbedenken, was man vererben möchte, auch an die Verwandten denken und sie nicht arm und mittellos hinterlassen, dass sie andere anbetteln müssen. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagt dazu, dass ich empfehle den Menschen, dass sie das, was sie durch Testament vermachen, reduzieren zu einem Viertel, lieber als ein Drittel, denn der Gesandte Allah sagte, As-Sulus wa Sulusu Kathir, ein Drittel und ein Drittel ist viel. Also ein Drittel ist auch noch viel, aber es geht, also höchstens ein Drittel. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, ich würde den Menschen empfehlen oder ich würde am liebsten, dass die Menschen unter diesem Drittel bleiben, denn der Prophet s.a.w. empfand ein Drittel auch als viel. Denn das Recht des Erben wird ja genommen. Ja, der Besitz, der an die Erben dann verteilt wird, wie die Ehefrau, die Eltern, die Kinder, die anderen, die von Allah festgelegt wurden, deren Besitz wird ja dann relativ vermindert zu der Ausgabe, die man anderen durch das Testament vermacht. Und daran sollte man halt auch bei dem Testament denken. Bil ma'ruf, auf rechtliche Art und Weise, haqqan al muttaqin, faman baddalahu ba'dama sami'ahu, fa'innama ismuhu ala alladhina yubaddiluna. Wer es aber abändert, nachdem er es gehört hat, so liegt dessen Sünde nur bei demjenigen, der es abändert. Und Allah ist allhörend und allwissend. Also, nachdem man es gehört hat, also man hat gehört, wie der Sterbende es gesagt oder diktiert hat, wie auch immer, und nach seinem Tod ändert man es dann für den eigenen Nutzen oder für den Nutzen von dem und demjenigen. Und dieses Ändern, obwohl man es anders gehört hat, man weiß, der Sterbende wollte das nicht so, und man ändert das Testament nach eigenem Gutdünken, das ist Sünde. Denn der Wunsch des Sterbenden, wie Allah uns hier also nahelegt, soll durchgeführt werden. Ibn Kathir sagt dazu, dass etwas ändern durch Vermindern oder etwas hinzufügen oder auch durch Verbergen, das ist Sünde. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, dass die Belohnung geht für den Toten, also weil der Tote hat ja das Richtige gewollt, deswegen die Belohnung ist bei Allah für den Toten und die Sünde geht auf die, die das Testament änderten. Also der Tote hat ja das Richtige beabsichtigt und wenn es dann nicht vollzogen wird durch die Testamentsvollzieher, dann ist die Sünde auf die, die das Testament geändert haben. Außer, wieder eine Ausnahme und das zeigt uns wieder diese, diese Weite von den islamischen Gesetzen, dass sie immer auch die Ausnahmen bedenken und nicht alle in eine Schublade stecken. Das, nein, es gibt verschiedene Menschen, deswegen gibt es auch verschiedene Situationen. Faman baddalahu, also etwas zu ändern ist an sich Sünde, aber faman khafa min musin janafan au ithman. Wer aber von Seiten seines Erblassers Abweichung oder Sünde befürchtet und zwischen ihnen schlichtet, den trifft keine Sünde. Das ist eine Ausnahme. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Also wer von Seiten des Erblassers, also wer von dem, der das Testament diktierte, also der, der vererben möchte, wer von Seiten desjenigen, der er vererben möchte, Jennifer, eine Abweichung, oder Jennifer kann auch heißen Hinneigung. Jennifer ist von der Wahrheit abweichen aus Versehen. Von der Wahrheit abweichen aus Versehen. Also zur Seite neigen, aber aus Versehen. Zum Beispiel, wie wäre das in einem Testament, dass man sich von der Wahrheit abweicht, aus Versehen jemanden zu viel vererben. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt deinem Schwiegersohn so viel gibst, dass du damit eigentlich deiner Tochter mehr vererbt hast, als ihr zusteht. Irgendwie so, zum Beispiel so eine Situation. Also es war ein Versehen, du hast nicht dran gedacht, dass das ja eigentlich dann dem anderen Erben auch zugutekommt und deswegen hast du aus Versehen einem Erben, dem nicht so viel zustand, zu viel gegeben und hast dich also von der Wahrheit, von dem Recht ein wenig zur Seite geneigt, aus Versehen. Also wer von dem Erblasser, von demjenigen, der das Testament schreibt oder diktiert, eine Abweichung fürchtet oder auch eine Sünde fürchtet. Also fürchtet, dass er eine Sünde gemacht hat, indem er einem seiner Erben das Recht genommen hat oder in eine verbotene Sache sein Erbe gibt, in Haram sein Erbe gibt oder eine andere Sache, die sündig ist. Wer so etwas befürchtet und Ism, also Jennifer war ja aus Versehen von der Wahrheit abweichen und Ism ist aus der Wahrheit rausgehen und absichtlich das machen. Also die Wahrheit verlassen, absichtlich, Ismen, vorsätzliche Sünde. Wer also das eine oder andere von dem Testamentsdiktierer fürchtet und dann فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ und dann um diesen Fehler oder diese Abweichung schlichtet, korrigiert, فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ, so ist auf ihn keine Sünde. Das heißt also, man hat ein Testament vor sich und man ist der Testamentsvollzieher vom Gericht oder wie ein Notar oder so etwas ähnliches. Also man ist der von den Erben wie sagt man, berechtigte oder ernannte Testamentsvollzieher. Und dann korrigiert man, indem man diese Sache, die man diese Sünde oder diese Abweichung von der Wahrheit korrigiert, wobei man aber natürlich auch das, den Wunsch des, des Toten achtet, aber auch das Recht der Erben achtet. Also so versucht, so die Mitte zu finden, also schlichtet, es korrigiert, auf solchen ist keine Sünde. In diesem Fall kann man hier und da ändern, um halt die Gerechtigkeit so weit wie möglich zu etablieren, aber dabei auch an das Recht des Toten zu denken oder an den Wunsch des Toten zu denken. Ibn Kathir sagt zum Beispiel, dass in solchen Fällen kann der Vollzieher des Testaments hier und da korrigieren und ungerechte Punkte ersetzen, damit eine bessere Lösung erzielt wird. So, dass beides, islamisches Gesetz und auch der Wunsch des Toten, respektiert werden und observiert werden, also durchgeführt werden. Und das würde nicht eine Änderung sein, oder würde nicht als Sünde gezählt werden bei Allah und ist ausgenommen von dem Verbot in der vorigen Eie. Weil in der vorigen Eie wurde ja verboten, dass man so etwas nicht tun soll. Also wir halten nochmal fest. Wir können das jetzt vielleicht hier nicht so nachvollziehen, aber in einer menschlichen Gesellschaft, und man kann das vielerorts beobachten, ist die falsche Aufteilung von Besitz oder ungerechte Aufteilung von Besitz nach dem Tod von einer Person manchmal sogar einer der größten Unruhepole in der Gesellschaft. Also da gibt es generationenlang Streit, weil mal vor Generationen da und da ein Stück Land oder ein Erbstück ungerechterweise dem und dem gegeben wurde. Ja, das kann Familien für Generationen auseinanderreißen, weil Unrecht in dieser Sache getan wurde. Und Allah lehrt uns also, dass es auch Frömmigkeit ist, auch zu Taqwa, zu Gottesfurcht gehört, diese Sache, die für uns so unreligiös ist, also mit Religion nichts zu tun hat, auch das ist Frömmigkeit, in diesen Sachen Gerechtigkeit und Allahs Willen durchzuführen. Also wir halten nochmal fest, das Wasiyya-Gesetz ist abrogiert, jetzt gilt das Erbgesetz, das in Surah An-Nisa offenbart wurde. Wasiyya machen wir nur, wenn überhaupt, für höchstens ein Drittel unseres Besitzes. Und besser ist weniger nach Ibn Abbas. Und Wasiyya machen wir nur für die Leute, die im Erbgesetz nicht eingeschlossen sind. Unsere Erben, die von Allah festgesetzten Erben, können wir nicht mit Wasiyya beerben, mit einem Testament vererben. Und Wasiyya zu machen ist Mustahab, ist nicht mehr Pflicht. Wenn es aber jemand machen möchte, wenn jemand zum Beispiel sich vorgenommen hat, die Absicht hat, eine Sache durch Wasiyya den Menschen zu vermachen oder auch eine Tat auch den Menschen nahezulegen, wie zum Beispiel er hat Kinder und er möchte, dass die so und so aufgezogen werden. Ja? Und wenn er das vorhat, dann soll er das machen, denn er weiß nicht, wann er stirbt. Dann soll er das so schnell wie möglich machen und ich denke, ja, ist ja nicht Pflicht, deswegen kann ich noch warten. Ja, wie es in einem Hadith von Bukhari und Muslim hat, dass es ist nicht Recht für einen Menschen, dass er etwas hat, was er vermachen möchte, dass er etwas Wasiyya machen möchte und dass er dass er zwei Nächte verbringt, ohne diesen letzten Willen oder Testament geschrieben zu haben und bereits geschrieben bei sich zu haben. Wenn er das also machen möchte, mit anderen Worten, dann soll er das nicht zwei Nächte vergehen lassen, ohne das bereit zu haben. Und auch ein anderer Punkt, dass es Sünde ist, dieses Testament zu ändern, weil es Wunsch des Toten war, außer es gibt eine Möglichkeit, durch den Gerichtsvollzieher, Testamentsvollzieher, es ändern zu lassen, wobei aber Wunsch des Toten und islamisches Recht beachtet werden müssen und das auch nur, wenn Unrecht oder Sünde befürchtet werden. Und das gehört also auch zur Frömmigkeit, zur Taqwa, diese Punkte, Qisas, Wasiyya und all die Punkte, die wir davor lernten, zu beachten. Und all diese Dinge sind Frömmigkeit, Teil der Frömmigkeit. Und in Ibn Kathir wird ein Hadith zitiert, dass ein Hadith von Abdul Razak, Ibn Kathir zitiert das Hadith, wird vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam überliefert, dass ein Mann tut Taten der rechtschaffenen Menschen für 70 Jahre. Also tut 70 Jahre lang gute Sachen, gute fromme Sachen, doch wenn er sein Testament diktiert, tut er Unrecht. Und so enden seine Taten mit der schlimmsten Tat und er betritt das Feuer. Also mit so harten Warnung wird also ein ungerechtes Testament zu diktieren hier verwarnt. Dann sagt der Prophet Sassam, Wallahu Alam, wird von ihm überliefert weiter, ein Mann tut Taten der schlechten Menschen für 70 Jahre, doch er diktiert ein gerechtes Testament und so endet er mit der besten Tat oder mit einer der besten Taten und betritt das Paradies. So ungefähr heißt es in dem Hadith. Und aus anderen Hadithen, Wallahu Alam, Ibn Kathir zitiert hier nicht die Stärke des Hadithes, aber dadurch, wir sehen auch dadurch, dass im Koran hier so empfohlen wird und Allah auch in Surah An-Nisa in einigen Ayat über das Recht der Erben spricht, dass natürlich, wenn jemand absichtlich dieses Recht der Erben einfach nimmt, dass damit er eine schlechte, schlimme Tat vor Allah tut. Und Allah möge uns eingeben, Frömmigkeit im wahren Sinne zu verstehen, im wahren Sinne umzusetzen und uns davor bewahren, Frömmigkeit für uns allein, für unsere Denkweise allein, für unseren Standpunkt allein zu beanspruchen und damit andere Dinge zu vernachlässigen oder noch schlimmer, andere Menschen zu verachten, andere Muslime und ihre Leistungen zu gering zu achten. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.